Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Off Topic, dem Podcast, der auch diesen runden Geburtstag nicht angemessen feiern wird. Mein Name ist Ronald Austinat.
Mein Name ist Jürgen Hüsam. Wunderschönen guten Abend. Und ein Kollege von mir feiert immerhin morgen dann den 99. Geburtstag seiner Mutter.
Ui, sehr cool.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja. Aber dann angemessen als wir beide, oder?
Also er nimmt zumindest frei. Ich nehme an, dass er angemessener feiert. Vor allem, weil sie selbst im Alter von 99 sich immer noch standhaft weigert, in irgendwelche Heime zu gehen.
Cool.
Und ja, ich weiß nicht so recht. Er verzweifelt ein bisschen, weil sie alle paar Wochen sagt, ah, vielleicht doch. Dann ruft er irgendwo an, macht was möglich, macht und tut. Mhm. Und dann gehen sie da hin oder teilweise schon davor, sagt sie, ach nee, nee. Eigentlich fühle ich mich ja schon wohl zu Hause und ja, und da die drei Geschwister sind, aber weder sein Bruder noch seine Schwester sich irgendwie um seine Mutter kümmern, haben ja alle ein eigenes Leben, ist er halt der einzige Depp, der sich ständig kümmert.
Ach, Depp, weiß ich nicht, du, der sammelt Schätze im Himmel zum einen und zum anderen, die Mutter hat sich ja auch um ihn gekümmert, als sie ein eigenes Leben gehabt hat und er noch irgendwie kleiner war, also insofern... ist ja irgendwie der große Austausch so ein bisschen mit dabei. Also da.
Absolut. Also er beschwert sich jetzt auch nicht. Die Frage ist halt, warum machen die anderen beiden, die ja ebenfalls großgezogen wurden, nichts?
Weil es Arschlöcher sind, deswegen. Kann ich dir ganz knapp und kurz sagen, Jürgen, weil es Arschlöcher sind.
Gut, dann ist das geklärt.
Ja, naja, nun komm, also würdest du dich irgendwie wenn deine Eltern nicht mehr ganz so flockig drauf sind, sagen, macht mal irgendwie, würdest du auch nicht machen, du würdest auch was gucken, wahrscheinlich gucken, oder?
Ja, natürlich.
Ja, denke ich auch, deswegen auch ja so ein bisschen packen und USA, wer weiß wie lange noch und so weiter, also spielt alles mit rein, die ganze Geschichte. Aber Jürgen, eine Frage gleich zu Anfang. Kannst du mir einen Unterschied nennen zwischen, es gibt ja, mein Vater und ich, wir sprachen heute Abend über die Getränke. Ich sage, Mensch, nichts heute Abend für auf Topic kalt gestellt und so. Ich war noch nicht mal draußen. Irgendwie der Regen strömt herab und so. Ich habe noch im Keller eine Piccolo-Flasche Rotkäppchen da gefunden, ein Rotbäckchen fürs Kind. Und die ruht gerade im Kühlschrank. Die muss ich gleich mal raufholen. Aber, Spoiler-Alarm, aber die... Frage, die uns im Umtrieb war, auch Italien angefeuert. Kennst du bestimmt A, Aperol Spritz als Getränk?
Ich habe es nie getrunken. Ich weiß, dass es existiert.
Okay, ich wusste es bisher noch nicht. Ich kenne Aperol, klar, und so Aperol mit irgendwelchen anderen Sachen gemischt und war dann in Italien, in Triest und ich habe herausgefunden, in der Gegend wurde es erfunden, Aperol Spritz. Und das ist quasi eine Mischung aus Wein oder Prosecco, Sprudelwasser und Aperol. Und dann ging der Deep Dive am Abendessenstisch weiter. Meine Mutter meinte, ich muss sich alles gar nicht behalten. Mein Vater und ich, das ist interessant, aber haben uns dann vorgelesen, gegenseitig ist ja Wikipedia. Kennst du den Unterschied zwischen Schaumwein, Perlwein und Stillwein? Am Beispiel von Prosecco.
Nein, erleuchte mich. Lass mich an deinem Wissen teilhaben, das du dir angelesen hast.
Was ich mir vor einer Stunde angelesen habe oder vor einer Stunde, ja. Naja, so ein bisschen wusste ich es ja schon. Also Stillwein ist ja easy. Stillwein ist stiller Wein ohne Kohlensäure. Schaumwein ist das, was wir normalerweise so als Sekt oder auch dann als irgendwie, ja, schäumender Wein, der gegärt ist und dadurch halt Flaschengärung, die Trauben sind irgendwie... vergärt, bla bla bla, Hefe und so, und dadurch kommt halt CO2 oder wie auch immer Sprudel ins Fässchen oder in die Flasche. Und Perlwein ist jetzt spannend. Perlwein ist so eine Art Soda-Stream. Also, es muss nicht sein, aber kann. Perlwein ist oft genug Wein oder sprudelnder Wein, der aber nicht von Haus aus sprudelt, sondern der still war und in den sie halt dann künstlich CO2 reingelassen haben. So wie mit dem Soda-Stream, wo du halt dann selber deinen Schaum hineinpackst.
Okay. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ich so direkt mit dem Perlwein auch nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur so mindere Güte oder hat irgendwie andere, weiß nicht was, aber nee, Perlwein ist wirklich oftmals gar kein, perlt gar nicht von alleine.
Okay.
Nur?
Da ich trinke ja weder noch davon, von daher soll es mir egal sein, aber das, also irgendwie klingt das für mich tatsächlich direkt nach minderer Güte, so nach, naja, wir haben hier noch was Stilles rumliegen, hauen wir noch CO2 rein. Aber okay.
Ja, man kann ja schon sagen, der Wein perlt. Das gibt ja schon so diesen Begriff halt, ne? Also perlender ja. Wein oder so. Oder die Musik perlt wie irgendwas und so. Aber ja. Naja, also beim Wein immer auf achten, Schaumwein zu trinken oder halt dann gleich Sekt oder Champagner. Perlwein. Vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Ja.
Roland klärt auf, ja. Gut.
Ja, also wie gesagt, frisch erlerntes Wissen, das ich gerade mal voller Begeisterung weitergeben muss. Und unten im Kühlschrank ist eben mal die Flasche noch, das ist dann aber kein Perlwein, das ist realer Schaumwein oder auch in Deutschland Sekt. Und die Gegend Prosecco, die gibt es schon eigentlich länger, beziehungsweise die alles oben bei Triest, wo der ursprünglich herkommt. Und sogar die dritte Frau des, ich habe den Namen vergessen, Livia irgendwas, des Kaisers Augustus, sie mochte sehr gerne den Prosecco und ist damit auch alt geworden, 87, was ja nicht für so die damaligen Zeiten ist, zum einen ja. Ärzte, zum anderen halt Missgünster und Neider und zum anderen nach Krankheiten und so. Ausbrüche von Pest und Konsorten, die 87 geworden und schreibt eben halt ihr hohes Lebensalter dem steten Genuss von Prosecco zu.
Ja.
Also vielleicht, Jürgen, sollst du doch mal anfangen jetzt langsam, bevor es dann irgendwie zu spät ist. Also lieber früher als später. Und ja, jedenfalls empfahl sie es allen halt und sie pries die medizinischen Wirkungen des Weines da, aber Schmunzel, nicht so richtig.
Ja, ich überlege, Robert Lemke ist doch auch echt alt geworden und hat irgendwann mal, glaube ich, erzählt, dass er jeden Tag mindestens eine Zigarre raucht oder so und hat es darauf zurückgeführt. Also von daher, jedem das Seine.
Du, ist ja nicht auch wieder ein Nazi-Spruch oder so, man weiß es nicht genau, aber Zigarre ja, Zigarre nicht, andere Glas Wein nicht. Die anderen sagen Stück Schokolade, die anderen sagen Schokolade nicht. Also, ja, ich denke mir, die Gene spielen sicherlich auch noch einen nicht geringen Teil.
Ich denke auch, ja. Mal gucken. Und du hast jetzt also unten im Kühlschrank ein Fläschchen stehen und musst jetzt wie lange warten, bis du es trinken kannst?
Ich habe es von einer guten halben Stunde aus dem Keller geholt und ich werde ihm nochmal so 10 Minuten, 15 Minuten geben und dann mal hier kurz mal die Aufnahme weiterlaufen lassen, live on tape. Nein, du kannst ja Geschichten erzählen und wir schneiden es raus. Die alten Klamotten halt. Früher, wie einst im Mai in San Francisco, wo wir da bei den Bond-Filmen auch eine kurze Mixpause gemacht haben. Ich weiß ja gar nicht, hast du das jemals geschnitten oder laufen lassen, so als Denkpause?
Nein, ich hab's geschnitten.
Guck. Wie in Nullzeit quasi, werde ich dann von auf dem Trocknen zu einer Flasche Piccolo Rotkäppchen mutieren hier auf dem Schreibtisch.
Wir alle sind gespannt.
Gespannt bin ich auch, und zwar auf deine Campingabenteuer. Hast du Schwein gehabt mit dem Wetter oder hast du weniger Schwein gehabt mit dem Wetter?
Boah Gott. Also wir waren jetzt eine knappe Woche von Montag bis Samstag. Letzte Woche in Holland am Meer. Wieder so dieselbe Ecke, wo wir eigentlich immer sind, bei Domburg. Und diesmal wieder auf einem Campingplatz, auf dem wir auch früher öfters waren. Und das Wetter, boah, also es war jetzt kein knalleheißer Sommer. Ich meine, wir reden von Mitte Mai. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Es war also für mich ein hervorragendes Wetter. Meiner Frau hätte es manchmal ein bisschen wärmer sein können. Es gab aber einen Tag, der wirklich warm war. Und da haben wir uns natürlich prompt direkt am Strand verbrannt. Entsprechend war der nächste Tag, der dann eigentlich durch die Bank regnerisch war, perfekt, weil wir dann halt unter unserem Dachzelt saßen. Beziehungsweise haben wir noch so ein Vorzelt davor, also so eine Art Regen- und Sonnenschutz gepackt, der entgegen des damaligen Frankreich-Urlaubs mit dem wahnsinnigen Wind auch tatsächlich stehen geblieben ist. Also war es eigentlich ganz gemütlich und wir haben halt Karten gespielt, Podcast gehört oder sonst Musik gehört, gelesen. Also es war ein recht ruhiger Tag. mit dem wir alle gut umgehen konnten. Und der Tag danach war dann wieder so bewölkt, dass man auch wieder unter die Leute gehen konnte, ohne dass es direkt regnet. War also alles vollkommen in Ordnung. Und wir hatten ein kleines zweites Zelt dabei.
Oh.
Wir hatten also den 12-Jährigen ausgelagert. Der hat da alleine drin geschlafen. War ganz happy damit, dass er das machen durfte und wollte und überhaupt. Und wir anderen drei waren auch happy, weil wir dann in dem Dachzelt genug Platz hatten. Also noch ein Kind weniger da oben wäre natürlich noch schöner, aber ich will mich nicht beschweren. Es hat viel besser funktioniert als beim letzten Urlaub da eben zu viert da oben drin.
Das legendäre Dachzelt, muss ich sagen. Also eines Tages musst du mir das mal irgendwie jetzt nicht aufbauen oder möchte mir schlafen lassen, aber mal irgendwie so. ich staune immer noch, dass das Ding irgendwie das Dach nicht eindrückt irgendwie, wenn da vier Menschen drauf liegen auf dem Dach oder so. Ne?
Ja. Wundert mich auch, aber gut, es ist dafür zugelassen und es funktioniert tatsächlich. Ja. Und ich kann halt auch mal, wir haben es jetzt ja nicht so wahnsinnig oft aufgebaut bisher, aber jedes Mal, wenn wir es aufbauen oder abbauen, denken wir, ach, ist das schön, halt einfach nur aufklappen, 4, 5 Handgriffe und dann steht's. Oder beim Zuklappen musst du halt ein bisschen mehr arbeiten, klar, weil die Ummantelung ja wieder drüber muss für die Fahrt. Dann dauert es halt 15 Minuten, aber auch dann bist du einfach fertig mit dem Ding und das ist schon klasse. Und hat natürlich den Nachteil im Vergleich zu unserem alten Zelt, so einem 6-Mann-Zelt, wo dann halt in der Mitte nochmal ein größerer Bereich war, wo dann halt notfalls auch da mit dem Tisch sitzen konntest. Also wenn es richtig von allen Seiten da niederprasselt, dann wirst du unter dem Dachzelt natürlich auch nass. Du kannst also nur oben drin hocken und da ist es natürlich niedriger als in einem großen Zelt. Aber ja.
Oder im Auto gleich direkt.
Das gut. Oder im Auto direkt, genau. Das funktioniert. Also in unserem Caddy kann man ja hervorragend sitzen. Notfalls sitzt man dann halt da drin. Das haben die Kinder ganz gerne mal gemacht.
Aha.
Wenn sie gemeint haben, wir kriegen nicht mit, dass sie dann auf ihrem Handy irgendwas spielen.
Aber gibt es da nicht irgendwelche, wenn es auf dem offiziellen Campingplatz ist, dass man sagt, Mensch, wir können doch dann irgendwie den Leuten so eine Art Aufenthaltsraum anbieten, falls mal irgendwie Orkane durch den Platz fegen oder so?
Dieser Platz hat ein Restaurant, hat eine Pommesbude mit Eisverkauf und einen kleinen Laden, in dem du halt entsprechend Sachen einkaufen kannst, neben der Rezeption. Dann gibt's noch überdacht einen kleinen Fußballplatz. Und dann gibt es noch eine Ecke namens Kids Club, der ist aber, glaube ich, nur im Sommer auf. Also zumindest diese Woche war er nicht besetzt. Ich weiß von unseren Sommerferien, die wir da verbracht haben, dass dann halt täglich so Animationsangebote existieren.
Oh.
Das ist dann natürlich auch überdacht. Sonst, nö, hast halt Pech gehabt. Ich meine, im Notfall drückst du dich halt im Waschtoiletten, was auch immer, Haus rum.
Oha.
Das geht auch.
Im Waschhaus.
Ja, also das ist dieses Jahr wohl neu gemacht worden. Die haben jetzt so ein Zeltdach noch drüber gezogen, was ist so wie ein bisschen wie das alte Olympiastadion in München, so diese Zeltform, also diese Zeltplanform. Und da kann man sich schon aufhalten, notfalls da unten. Das passt schon. Aber ja, also große Abenteuer muss ich leider passen. Ich habe keine bekannten Gesichter getroffen. Unser Hund hat auch keinen anderen Hund gebissen. Wir sind nicht im Meer geschwommen, dafür war es dann doch nicht warm genug, aber viel so bis zu den Waden im Meer.
Ach schön.
Und ja, wir hatten noch Freunde in der Nähe auf einem anderen Platz, die haben sich so ein kleines Häuschen gemietet. Da waren wir dann an einem Abendmahl noch zum gemeinsamen Essen und dann, als dieser Regentag war, haben sie uns mal mittags auch nochmal abgeholt, dass wir nochmal gemeinsam kochen. Weil natürlich mit so einem Kocher im Kofferraum vom Caddy zu kochen geht, aber ist, ja, also 4-Gänge-Menü kriegst du damit nicht hin.
Und sagen, die Speisenvielfalt ist ein bisschen eingegrenzt wahrscheinlich eben.
Genau. Aber so hat alles wunderbar funktioniert. War spaßig.
Ist doch
trotzdem
schön.
Also, ein eigenes Bett ist schon auch verdammt viel wert.
Klar, aber so an einer, also quasi permanent an der Luft. Du, gut, klar, sind dann Zelt zwischen dir und der Luft und so, aber trotzdem ist auch wieder Schönes irgendwie mal.
Ja.
Gab es da dann schon, ich überlege gerade, waren die beim letzten Mal schon vorbei oder kamen die während unserer beiden Wochen diese Polarlichter irgendwie halt, die da rumgeflackert sind? Oder war das, ich glaube, es war vor der letzten Folge sogar schon, oder? Kann das sein? Ja, 13.
Das
Mai.
Weiß ich,
die waren irgendwie in der ersten Maiwoche, meine ich, die Dinger.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir es angesprochen haben, aber wir können es abhaken. Ich habe sie nicht gesehen.
Dito, man soll die wohl gesehen haben können, irgendwie in den USA, San Francisco, aber. Ja. Ich habe die waren 1986 gesehen oben in Skandinavien und oder was beim darauffolgenden Mal, habe dann auch halbwegs unscharfe Dias davon gemacht, die ich leider im Lager, im Bundeslade habe und jetzt nicht irgendwie scannen kann und dann hochladen kann, aber ja, klar, und damals noch ohne rechtlich Verstärker und KI Software im Handy, die es noch bunter und schöner macht irgendwie. Dass man denkt, okay, so sahst du gar nicht aus, aber egal, es war ganz toll
oder so. Genau.
Nee, okay, aber die gab es dann nicht, die gab es dann schon vorher. Ich wusste es nicht mehr genau.
Ja, und du warst ja auch unterwegs.
Ja, ich bin endlich mal nach dem Motto, er hat sein Visum, darüber sprachen wir letztes Mal, ne? Er hat sein Visum bekommen. Mhm. Und was macht der? Fliegt er wieder in die USA? Nein, er fliegt nach Italien für eine Woche. Und habe ich da einen lieben Freund besucht, den ich aus der Uni noch kenne. Damals war er als Erasmus-Austauschstudent von Triest nach Essen, als Maschinenbauer. Und wir sind im Kontakt geblieben. Damals in München schon hat er gearbeitet bei BMW, Deutsche, Daimler Aerospace und so weiter, DASA. Und hat dann aber auch, wie ich, ein bisschen in den Sack des Maschinenbauens gehauen und macht jetzt PR. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Stopp mich, wenn du es schon kennst, die Story. Der macht jetzt PR für so kleine Boutique-Firmen, die super tolle Kabel. Doch, habe ich wohl erzählt, letztes Mal habe ich erzählt.
Das mit den Kabeln, das hast du erzählt, Kabel, genau, dass der das.
Und Boxen.
Ja, hast auch ein paar Bilder gezeigt.
Mhm, ja. Genau.
In unserem geheimen Patreon-Chat. Ja.
Richtig. Den habe ich jedenfalls besucht und bin runtergeflogen über Frankfurt, weil es eben keinen Direktflug gibt nach Triest. Jetzt weiß ich auch warum, weil Triest, der Flughafen, hat genau 9 Gates. Davon haben genau 2 einen Übergang. Die anderen 7, da trittst du aus dem Flughafen raus und gehst zum Flieger rüber. Einfach mal ganz entspannt und sagst dir, ja, doch eher klein, obwohl Triest so klein nicht ist, 200.000 Leute und zu früheren Zeiten mit, na wohl, der wichtigste Hafen der ganzen Ecke, weil Triest hat immer mal wieder den Besitzer gewechselt, mal war es Österreich-Ungarn, mal war es dann Italien selber und mal war es der, mal war es die und alle waren froh, dass sie einen Hafen hatten, wo sie dann über das Mittelmeer, Adria rauf, ihre Sachen verschiffen konnten. Ja, und trotzdem der Flughafen nicht so groß. Schade. Naja, dann bin ich am ersten Tag war noch ein bisschen Arbeitstag, musste noch ein bisschen was wegschaufeln, er auch. Bin dann aber Tast drauf runtergefahren nach Regione. Das sind nochmal so etwa 400 Kilometer südlich, wo wir früher als Familie mal Urlaub gemacht haben. Aber nicht im Zelt, sondern im Hotel. Und da habe ich dann besucht, / gewohnt, bei dem Ehepaar, was angefangen von meinem Opa uns Sonnenschirme, Stühle und Liegen verliehen hat, jedes Jahr.
Okay.
Leben beide noch. Er ist 93, sie ist 91 und war sehr spaßig. Wir haben da gut gegessen. Jeden Tag hat er mit den Augen ein bisschen Probleme, deswegen ist er jetzt quasi der Koch und macht dann mittags Pasta oder bereitet abends Salate und so Geschichten zu. Und dann auch, oh Roland, möchtest du hier ein Glas Wein dazu trinken? Und mittags so Landwein, so vom Bauern, direkt euch sehr gerne, so weißen Wein, schnabuliert dazu. Und dann, ach, jetzt ein Kaffee hinterher oder einen Tee, sag ich gerne, gerne. Und dann zieht er eine Flasche hervor, sagt, hier, kennst du das? Sag ich, was ist das? Sambuco, meint er. Ich kannte den Namen, den Geschmack nicht. Kennst du es? Sagt das was?
Also ich weiß den Namen, aber das war's dann auch.
Genau, wie bei mir. Also das Ding schmeckt so ein bisschen wie Raki oder Uso, also ein bisschen, was ist denn, Anis, allen möglichen Kräuter Und die hatte sich ein bisschen in Tee getan oder Kaffee vielmehr. Und ich lerne gerne dazu und probiere das auch mal aus. Und ein sehr vollmundiges Erlebnis, die ganze Sache. Bin dann, weil ich so viel gesessen hatte und das war ein Regen, ich bin um Venedig rum in den übelsten Sturm aller Zeiten gekommen, weil irgendwie kam es mir vor, die Sichtweite war, weiß nicht, vielleicht 50 Meter auf der Autobahn. Und dann nachmittags gesehen, ach guck mal hier, Roland, gerade Fernsehen, Überschwemmungen, große Chaos da im Norden, da bin ich genau durchs Auge des Sturms durchgefahren, scheinbar am Morgen. Bin
Okay.
aber dann von Reggio runter ans Wasser, wie auch du, Füße ins Wasser. Aber da war auch noch nichts los. Also die ganzen Beach-Vermieter und Strandkorb-Ausleiher oder so, die haben da ihre Häuser noch angepinselt und geguckt und hingestellt und vorgezogen und was kommt hier, was kommt dahin und Gäste eigentlich gar nichts. Super windig. Ich bin natürlich ganz smart mit so Schlappen gelaufen, weil ich dachte, Mensch, hier ist so gleich am Strand, bin ich noch so 10 Minuten bin ich dann da. Bin am Ende des Tages dann aber nochmal auch rübergelaufen weiter in den Süden runter, wo dann wir früher im Hotel waren. Da war aber noch so halbwegs zu, da konnte ich keinen begrüßen. Und die Strecke war dann so knapp 10 Kilometer und ich wurde dann von insgesamt 4 Blasen an den Füßen heimgesucht.
Oh
Was
Gott.
dann gut war, dass die Freundin von Andrea, die ist Ärztin, konnte sie dann gleich mit Jod und entsprechenden Pflastern und so alles verbinden und versorgen, als ich wieder zurück
Ja.
in Triest war. Denn die waren schon einen Tacken größer und tiefer auch. Idiot, warum habe ich hier Schuhe angezogen? Naja, kann man viel angenehmer auch in dem Wasser laufen, muss man nicht die Schuhe dann aus und Socken und so. Naja, hinterher erstmal klüger. Nächsten Tag
Ja.
entsprechend wenig gelaufen, mit dem Aldo, der dann eben auch mit 93 hatte, gerade so einen Muskelentzündung am Fuß, kann generell nicht so viel laufen. Obwohl er sonst jeden Morgen eine halbe Stunde Fitnesstraining, Heimtrainer fährt, dann macht er Morgenspaziergang, dann macht er nach Mittagsschlaf, dann macht er wieder einen Spaziergang, also der ist schon fitter als und öfter draußen als du und ich wahrscheinlich zusammen irgendwie. Und der meinte, ja, hier Giro d'Italia läuft hier los in Regione, fahren und gehen wir mal hin. Bin da hingelaufen. Und tatsächlich hat sich da alles zugetragen, aber das zog sich in die Länge. Da war dann groß mit Bühne und Bühnenshow und hier getanzt und gewinkt und Hurra, ruft Hurra für die Giro und so. Und dann ging es los, sollte es losgehen um 11:30. Haben wir gewartet noch. Der Parkautomat hat auch noch genügend Münzen gefressen gehabt dafür. Ja, und dann kamen auch so die ersten Wagen, die da selbst im Fernsehen auch dann so mit Lautsprechern drauf und Hurra, Giro und Hurra, Hurra. Fuhr dann um so Kurve rum Richtung Inland ein bisschen, hat aber gewartet. Gut, kommen die Räder wahrscheinlich gleich los und ja, dann kamen uns die Räder entgegen, gar nicht weg. Komisch, dann kam so eine Gruppe, die fuhr dann auf die Bühne, haben sie alle gewinkt, haben dann da irgendwie sich preisen lassen, haben dann mit ihre Laufnummer dann bei so einem Scanner getaggt, dass sie es auch sind, dass sie selber da losfahren dürfen und sind dann so peu à peu gruppenweise auch an den Start gefahren, der dann ein bisschen weiter weg war. Also das hat sich hingezogen über, weiß nicht, eine Stunde, eineinhalb, aber wir haben abgebrochen dann, der Aldo meint schon, Roland, ich gehe schon mal vor, ich gehe nicht so schnell wie du und du kommst dann nach und haben dann dafür im Nachmittags im Fernsehen die ganze Horde gesehen, wie sie dann durch die Emilia Romana geradelt ist. Aber nett. Und Sonne knallte auf uns hernieder und so. Ich fühlte mich auf der E3, wo man warten musste, bis ich irgendwelche Türen zu einer Pressekonferenz öffne. Da hatte ich einen kleinen Flashback und ja. Und da waren dann noch ein paar Leute am Strand in der Regione selber. Wenn du weiter runter nach Süden gehst, ist es ein bisschen kleinerer Ort, Misano. Da ist nicht ganz so viel los. Da sind jetzt nicht Hotels bis an den Strand gebaut und keine Tiefgaragen, die 10 Meter vor dem Strand enden oder sowas. Da ist alles ein bisschen ruhiger noch.
Okay, das klingt ja schon mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich hätte nicht die Geduld gehabt, mir das anzugucken mit dem Giro.
Ich habe jetzt auch eine Stunde gestanden oder nicht viel länger. Also ich habe da gestanden und geguckt, wurde von Leuten für Italiener gehalten, wurde angesprochen auf Italienisch, habe dann gesagt, ja, Tedesco und so, haben sie gelacht. Aber ja, die ganze Geduld wäre dann vielleicht bis 1, halb 2 gewesen und die hätte ich auch nicht gehabt. Dann war es da 2 Stunden oder so. Nee, das muss nicht sein. Plus, die sind ja dann eben raufgefahren für ihren rollenden Start oder so. Da waren wir halt eine Straße weiter zu sehr am Wasser, so gesehen. Da war zwar die Action mit dem ganzen, die Polizei rief rum und Carabinieri und Buhnbar, aber die richtige Fahrrad-Action wäre dann eine Straße weiter gewesen wohl, haben wir uns
Okay.
hergeleitet.
Ja.
trotzdem schön. Also, dass da so viel, es waren ja wenig Touristen auch da, muss man sagen. Da waren schon ein paar da hier, Amerikaner irgendwie auch Fahrradfahrer damit mit ihrem Trikot. Wir sind im Hotel so und so abgestiegen und so stand da drauf. Aber, es waren sonst viele Lokalpatrioten dabei, als dann die Italiener kamen, wurde dann gerufen, dann gab es einen, der fuhr dann vorne, wo ich stand, ran, sprach mit dem Mädel, der das so nochmal schräg vor uns stand, und die war noch jung, die war vielleicht 14, 15, dass die ist, ja, ist der Bruder und so, der fährt hier auch mit die Strecke und so, und da große Begeisterung, sind gejubelt und so, und dann High Five gegeben, vorbeifahren und so, da waren sie dann alle schwer begeistert, die Leute. Das war nett.
Ja, fein.
Bin dann zurück nach Triest, und in Triest war dann bin ich von einem Abendessen zum Lunch bei einer Taufe eingeladen, zum nächsten Abendessen, zu einer Fahrt nach Bibione, zu einem weiteren Essen dort und dort. Es ging nur Essen, Trinken, bisschen Schlafen und alte und neue Leute treffen, die man schon kennt oder die jetzt kennt. Das war eigentlich prächtig, muss ich sagen. Und ich bin jeden Morgen früh aufgestanden. Ich war jeden Morgen spätestens um 7 Uhr wach. Mhm. Weil ein Frühstück war entweder früh, Kind musste zur Schule oder Norma, alle sind früh raus und so, und dann sag ich, gut, ausschlafen bis 8, 9 Uhr gibt's da auch nicht. Dann eben abends entsprechend früh ins Bett gegangen. Geht alles.
Ja. Ausnahmsweise mal. Nee, cool, das klingt echt sehr entspannt, ja.
War's wirklich. Also wir sind dann noch am letzten, wir wollten noch nach Venedig fahren und so, na klar, seit wirklich vielen Jahren nicht mehr gewesen, bald 40 Jahre nicht mehr da gewesen. Aber es hat sich dann am Dienstag, wo wir fahren wollten, eingefieselt so ein bisschen. Und da dachte man, du fährst runter nach Venedig, wieder 2 Stunden von Triest, dann fährst du rüber, dann bist du, oder fährst mit dem Zug oder was, oder mit dem Auto, dann Markus platzt irgendwie mit Laufstegen, mit aus Holzbrettern war alles, sag mal, komm, pfeif drauf. Ja. Und dann haben wir uns am Dienstag 2 Ausstellungen angeschaut, im Museum, war auch mal ein bisschen Gegenprogramm. Und zwar hatten die in einem alten, jetzt gucke ich mal, ob ich da die Adresse finde, die würde ich mal in unserem geheimen Patreon-Chat. Und zwar gab es da einen Kaufmann, / Unternehmer in Triest, der hat sein Haus der Stadt gespendet. Als er gestorben ist, der hat Sachen gemacht, wie den Suezkanal mit aufgebaut und geplant und so, und war recht spannend. Der hat dann in diesem Haus Sachen gehabt, wie diese kleine, feine Allegorie. Ich schicke dir mal ein Bild zu, das fand ich ziemlich gut. Mhm. Ist der Chat. Und zwar im ersten Stock hat er dann mal eben dieses Haus, dieses kleine Statue gehabt. Da kommt sie.
Zack. Ach ja.
Ne? Und ganz die hat die jetzt in sich. Und zwar siehst du nämlich links ist Europa, die da steht. Mhm. Und die hält in den Händen hier für dich eine Detailaufnahme. Links ist Neptun oder so, quasi der Meeresgott der Adria, des Mittelmeeres. Und rechts dann halt entsprechend der Wassergott der Ägypter.
Okay.
Oben drüber siehst du dann zum einen den Götterboten Hermes oder Merkur, der auch der Schutzpatron der Gauner und Kaufleute ist. Und rechts daneben ist auch nochmal eine Handelsgöttin oder so, die auch dann die halt das Ruder in der Hand hat und so, und die dann oder Handels irgendwas. Also diese ganzen symbolisieren die Eröffnung des Kanals.
Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus.
Der also, war vor, ja.
Wäre mir jetzt persönlich etwas zu protzig für mein Wohnzimmer, aber hey.
Der hat Feiern gemacht, da hat er jede Einladung 7-mal umgedreht, weil das sollten die Feiern von Triest überhaupt sein. Ich zeige dir mal einen Blick in sein Lesezimmer, in seiner Bibliothek. Und zwar hat er da richtig festen Lesestuhl gehabt. Da kannst du auch, weil er so stabil ist, da kannst du auch die Omnibusbände gut ablegen. ohne dass dir da gleich die Hand schwer wird.
Oh, ja. Das sieht dann zum einen gemütlich aus, so ein schöner verzierter Holzstuhl mit rotem Samt, was auch immer, also schönes rotes Kissen. Und dann, ich kann es nicht so ganz erkennen, da kann man es wahrscheinlich dann die Bücher drauflegen oder so ein extra Buchständer, der an einem Arm dran schraubt es, oder?
Richtig. Und jetzt nicht bei dem, aber bei einem anderen gab es nochmal links und rechts davon Kerzenständer, damit du auch im Dunkeln dann die Bücher lesen kannst. Und da passt noch ein bisschen schwere Bücher drauf.
Beim Hintergrund von dem Bild sind ein paar Bücher zu sehen im Regal. Im untersten Regal, die sind ja riesengroß. Also
so, jetzt kommt mal ein Blick nochmal auf das Regal komplett, siehst du gerade jetzt. Das geht einmal rum und da hat er wirklich Reisetagebücher aus Reisen nach Ägypten. Er hat dann diese großen, schweren, riesenhohen Bücher, wie du sie auch schon siehst, unten dran gemacht. Und dann obendrauf entlang geschnitzt Bilder von großen Autoren der alten Zeiten so, und das war schon prächtig.
Ja, großartig. Das sieht echt super aus. Wow. Weil es ist dieses Uhrending da in der Mitte, oder? Ich weiß nicht, ob es eine Uhr sein soll. An dem Regal ist da so eine Uhr, Treppe nach oben. Okay, ist eine Uhr. Okay.
Da ist eine Treppe, damit er eben an seine Regal.
Ja, klar.
Dinger dran kommt. Ich weiß nicht genau, ob er damals schon die Türen hatte. Ich denke aber schon, weil die so verschnörkelt sind, die sind mit dabei. Ja. Also der war schon schlau. Der Mann hat gegen Staub gekämpft und so. Ja. Hatte mehrere Ankleidezimmer, hier hat er dann geschlafen. Und
Wahnsinn.
Hat dann hier im grünen Salon ein paar Gespräche geführt mit seinen Kollegen.
Ja. Ein Bettsofa, sehr schön.
Dann gucke ich gerade. Dann haben hier im Zimmer haben seine Sekretäre gearbeitet, wenn er seine Geschäftsgeschichten gemacht hat. Hier war das Zimmer der Sekretäre.
Okay, das ist auch wieder extrem verschnörkelt, plüschig, vergoldet. Wahnsinn, also.
Hier ist sein Büro. Er im Hintergrund. Und hier dann links ein Bild nochmal vom Suezkanal, seinem großen Lieblingsprojekt damals.
Ja.
Und hatten spannende Bilder überall. Dann seine Partys hier gemacht hat, die waren unter anderem. Eine Etage höher war nur Partyraum. Da war dann hier waren die Abendessen. Wer da eingeladen wurde, der hat es geschafft gehabt bei Trias damals. Das ist auch wieder mit viel, viel Gold und Verzierungen und so Balustraden, Lüste, alles, was man heute im Boden, oh Gott, Etage im Boden. Fantastisch, wirklich. Sowas gibt es heute wirklich nicht mehr im Ding. Hat natürlich auch einen Tanzraum gebraucht. Wenn das Mensch, wenn Leute da irgendwie hinkommen, dann sollen sie auch tanzen können. Und die dann da getanzt haben, wenn er nicht tanzen wollte, der konnte dann in so einem Nebensaal sitzen, eine Zigarre rauchen und dann durch eine Glastür zugucken, wie getanzt worden ist.
Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt der erste Stock, dieser Esssaal und dieser Tanzsaal hier und so.
Also im ersten hat er gewohnt und wenn du dann raufgehst, ab dem Schreibtisch geht es dann nochmal eine Etage höher. Da gibt es dann diese ganzen blauen, roten Salons, Tanzsaal und Esssaal. Das ist im zweiten Stock.
Ja.
Alles mit einer riesigen Freitreppe.
Oh,
und der,
mein Gott. Ja.
Der hat dann auch Kunst gesammelt und das alles vererbt der Stadt. Und sie haben dann gesagt, so, wir stellen es alles wieder her, wie es damals war und hängen die Kunstwerke auf, die er damals auch zu seiner eigenen Zeit gesammelt hat schon, sag ich mal, der Baron Revoltella heißt er natürlich noch. Und der gute Baron hat dann noch mehr gesammelt und dann haben die von der Stadt her ein Nachbarhaus gekauft, so Nachbarvilla und da dann Sachen ausgelagert. Und in der war dann auch zum Beispiel eine kleinere Ausstellung zu Triestiner Bildhauern. Einer war dabei, der hatte auch mit den Assassinen und den Altvorderen zu tun. Ich zeig dir mal ganz kurz warum. Wirst du sofort sagen, Roland, ganz genau, der hat da, wer die Ezio-Spiele kennt und so, der weiß schon hier, was da ist. ein Apfel, ja,
der Edenapfel.
Ein Edenapfel, ganz genau, hält er in beiden Händen und so. Und überall sind sie am Start, die ganzen Altvorderen. Und in dem neueren Anbau waren drin eine Ausstellung zu Van Gogh. Die war großartig, 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 quasi zeitlich sein Leben in Abschnitte unterteilt, wo er erst wollte er erst Priester werden, dann hat er angefangen sehr naturalistisch zu zeichnen, sich ausprobiert mit Bleistift und Kreide und allem drum und dran und erst hinterher wurde es dann wirklich bunt und groß und ausdrucksstark, als er dann in Frankreich war und dazu dann immer wieder Hintergrundinfos per Kopfhörer, konntest dann die anhören auf Englisch oder Italienisch. Und das war super gemacht, da sind wir drin geblieben von bestimmt so von na gut, wir sind ins ganze Ding rein, auch vorher schon in das Vormuseum in Anführungszeichen, aber waren da 3 Stunden drin, eiskalt. Haben Mittagspause gemacht und nochmal rein, weil nebenan gab es eine Ausstellung von Antonio Ligabue. Das ist wohl so ein Lokalkünstler aus der Emilia Romana. Und der hat, der war, Van Gogh war ja ein bisschen depressiv drauf und dann wieder gut und dann getrunken und dann geraucht. Und Ligabue, der war von Haus aus verrückt. Der ist im Wald rumgerannt und so und hat dann da, war beim Zirkus mitgereist, hat Brems Tierleben gelesen und hat dann die Tiere gemalt draußen und wann immer er rauskam, kamen die Tiere zu ihm und er hat auch Bildhauerei betrieben, haben sie erzählt, dann hat er sich so animalistisch mit dem Ganzen beschäftigt, hat den Ton in den Mund genommen, gekaut, dass er weich wurde und hat er gebaut und so. Also der ist semi-irre gewesen, hat aber Erfolg gehabt, anders als jetzt Kollege Van Gogh. Der hat zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkauft gesehen. So hat dann Ligabue deutlich mehr Erfolg gehabt in seinem Leben.
Ja.
Und ich zeige es mir ein
Bild. Da stellt sich ja immer die Frage, wahrscheinlich war er glücklicher als, mit seinem Erfolg zu Lebzeiten, weil es ja immer heißt dann, ja, Gott, dafür hat Van Gogh oder wer auch immer nachträglich dann einen unglaublichen Ruhm und ja, das dürfte dem Künstler aber relativ egal sein jetzt.
Richtig, richtig. Und auch der Bruder hat Van Gogh nur, sein geliebter Theo hat ihn nur ein Jahr überlebt, dann ist er auch gestorben. Also,
Okay, ist das ein Selbstporträt, das letzte, was du mir da jetzt
angeben? Der hat über 120 Mal sich selbst gemalt und dann mal mit anderen Hüten und so und immer so ein bisschen, aber das sieht wirklich, wirklich ziemlich genauso aus, auch im richtigen Leben, so mit diesen starren Augen, großen Ohren und so. Also das, ja.
Und diese ganzen Tierbilder da in dem Saal, die sind auch alle von ihm?
Ja, und zwar, ich gucke gerade mal, die kämpfenden Hähne auf jeden Fall, auch dann die Zebra und so, der Löwe oben rechts, glaube ich, nicht so richtig, aber er war wirklich super, super bunt, waren die Bilder von ihm. Also wenn du mal googelst nach Ligabue und Painter, dann siehst du so extrem, wo man auch denkt, der Mann kommt aus Italien, Adria, da gibt es jetzt ja keine wild herumströmenden Löwen und Tiger irgendwie am Strand, aber oder im Wald. Aber die hat er wirklich toll gemalt. Und
Also ich finde den Raum auch gerade toll, hier so mit, dass eben die Bilder anscheinend an der Wand hängen und dann auf dem Boden nochmal, ich nehme an, projiziert sind.
Und teilweise wurden die auch animiert. Du kannst dann dann sprang mal ein Tiger aus seinem Bild raus, guckte oben, hat dann mal ein paar Hühner angebellt und so oder angebrüllt. Das war sehr witzig. Ja. Das hatten die auch bei Van Gogh. Auch so ein Raum, der war aber weniger auf ein einzelnes Bild eingestellt, sondern der hat sich, habe ich jetzt kein Bild von geschossen, aber der hat sich Aspekte rausgeschnappt, wie die Sonnenblumen oder den Sterne oder so und hat die dann teilweise animiert, hingedreht und bewegt. Dann stand es auf einmal im Bild vom Sämann und so. Also das So Geschichten haben die da gemacht. Also es war wirklich eine tolle Ausstellung, muss man sagen. Und wenn du da davon mal hörst in deiner Umgebung, empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch.
Das klingt echt gut, ja. Also diese Prachtvilla da, die wäre mir wahrscheinlich irgendwann auf den Zeiger gegangen. Jetzt so in einzelne Bilder wunderbar. Aber das ist ja ein Überschwang an Formen und Verschnörkelungen und ach, was für Wahnsinn. Aber die Bilder da, das finde ich jetzt nochmal richtig toll.
Ja. Ja gut, ich meine, wenn das zu viel ist, dann kann ich dich einladen, wo ich auch noch war, wo ich als Kind schon war. Aber dann kann ich dich einladen nach Gadara. Das ist eine Burg, 15 Kilometer entfernt ungefähr von Regione. Und da gab es dann die stärksten Assassin's Creed-Vibes der Neuzeit, muss ich sagen. Also ich schmeiß dir mal gerade da ein paar Bilder rein. Stell dir vor, das ist eine Burg, die aber auch mit einem Burgmauern, also eine Burg und ein Dorf und von einer Mauer umgeben. Also wirklich wie seinerzeit Monteriggioni und alles noch gut erhalten. Leute leben noch, ist nicht mehr in der Burg, aber schon noch in den Häusern vor der ganzen Sache. Und du siehst auch praktisch die ganzen Details, wenn du mal reinguckst, hier ist die Folterkammer, Assassin's Creed, da musstest du ja auch mal aus einer Kammer raus. Und dann gab es dann auch so Holzleitern, wo man dachte, was ist mit denen los, wo enden die? Davor ist dann die typische, ach, das ist ein Quatsch bei Assassin's Creed, immer diese Seilrollen da mit den Seilen dran, wo man nicht rumschwingen kann, ist doch Blödsinn, wer kommt denn auf sowas? Und siehe da, da ist so eine Seilrolle vor der da wandelt. Du kannst draufspringen, nicht langschwingen und so. Also da hatte ich so ein bisschen den Flashback, wie damals, als ich in New York war, nachdem ich Division gespielt habe. Da dachte ich, hoppla, das kenne ich doch auch irgendwie, das kommt mir alles sehr bekannt vor, das haben die alles sehr, sehr prächtig gemacht. Hm. Und drin haben gewohnt, zum einen zum Teil auch Giovanni Sforza. Assassin's Creed-Spieler merken auf, die Frau, da haben wir mal in der verschollenen, nur durch Add-on hinzufügbaren Mission 12 oder 13, Erinnerung, oder 11 oder 12 im zweiten Teil, auch der mussten wir auch helfen. Und der hat geheiratet, keine geringere als Lucrezia Borgia, die Tochter des damaligen Papstes, den wir auch als Spoiler-Alarm vielleicht als Templer, vielleicht als Bösewicht wiedersehen in den Spielen. Ja, und da ging es dann vielleicht nicht ganz so prunkvoll zu wie bei dem Baron, aber auch das war eine ganz, ganz tolle Sache. Och, und da bis zu den 80er Jahren hat noch einer gelebt, so ein Haushälter, so ein bisschen wie bei euch in der Feste. Mhm. Aber der hat dann nicht nebenan gewohnt, wie in Ehrenbreitstein, diese 60er-Jahre-Wohnung, sondern der hat eiskalt in dem ganzen Gewölbe und Gemäuer gewohnt. Und hier war sein Schlafzimmer. Da hat er dann gewohnt. Der Verwalter.
Sieht etwas karger aus, aber immer noch sehr, sehr schön, ja.
Ja klar, da steht halt quasi ein großer, schwerer Holztisch, dann ein großes Fenster davor, hohe Lehnstühle und in der Ecke ist dann ein Doppelbett mit Himmel drüber und so zum Zuziehen. Daneben ist eine Feuerstelle, wenn es kühler wird im Winter mal ein bisschen, weil so Zentralheizung gab es im 1400 irgendwas noch nicht so richtig. Ja, und so hat sich das zugetragen alles.
Ja. Das Bett sieht ein bisschen kurz aus, aber das
ja,
war damals ja so.
Aber ich glaube, man ging längs rein. Also du gingst jetzt nicht quer. Hier kommt nochmal ein Bild von der Seite. Du hast dann quasi so geschlafen, dass du auf diese leichte Anhöhe gestiegen bist. Und dann war links der Nachttisch. Und dann hast du so einmal so quer geschlafen.
Ja, okay. Sehr, sehr cool. Ja, sowas gefällt mir dann tatsächlich besser. Also immer noch verschnörkelt genug. Aber damit kann ich auf Dauer, also ich liebe ja Burgen und Co. Da sowas gucke ich mir wahnsinnig gerne an, ja.
Und die Arbeit, die auch dann in die ganze Bemalung reingeht. Hier siehst du zum Beispiel die beiden Wappentiere der Sforzas, einmal die Drachenflügel und den Löwen. Darüber dann irgendwelche anderen Muster und dann ganz oben unter der Decke, wo die Holzdecke ist und sich so in so Vierecke verteilt, da siehst du dann oben wieder eingemalt, die ganzen Logos und Segmente. Ja. Also das war echt noch wie soll man sagen, stolz auf die Handwerkskunst damals, ne?
Ja. Also ganz groß ist ja ein X drauf gezeichnet und wir alle wissen, wo ein X ist, liegt der Schatz. Konntest du buddeln oder also da hochkraxeln oder ging es nicht?
Es gab leider genügend Wächter, die da aufgepasst haben. Also da ja so ganz, ganz viel kraxeln durfte man nicht. Auch die ganzen, was kleine, kleinteiligeren Sachen wurden dann hinter Glas ausgestellt. Aber auch da muss ich sofort dran denken, Assassin's Creed 3, wenn du das nächste Foto siehst hier, dann denkst du ja, hoppla, so ganz ungefähr kommen die Waffen und die Äxte in diesem Fall hier oder die Pistolen nicht. Also das ist schon alles. Ja. Da fühlte ich mich wie in dem Trophäenraum in den älteren Assassin's Creed-Spielen, wo du dann deine gesammelten Waffen staunen kannst, die du dann alle gehabt hast.
Also diese Pistole sieht super aus. Ja. Genau. Was da allein am Griff wieder rum verziert wurde. Ob die dann wirklich dafür gedacht war, benutzt zu werden oder dann halt doch irgendwo nur rumlag, aber sie sieht toll aus. Ja.
Und selbst dann, wenn man nach oben guckt, viele gucken gar nicht in alle Richtungen, wenn du nach oben guckst, siehst du dann auch da wieder Verzierung unter der Decke mit den Wappentieren, wieder die Drachenflügel in Blau mit Fleur-de-Lis-Linie drumherum. Also unglaublich, unglaublich. Viele Sachen sind im Laufe der Jahrhunderte so ein bisschen verschütt gewesen, wurden dann von Nachfahren übertüncht oder so, oder da haben die dummerweise keine, wie heißt das? Baras Ferraris lang nicht gesehen. Wenn du auf frischen Stuck malst, hat das einen bestimmten Namen.
Fresco?
Danke. Nee,
Blödsinn. Ja, doch, oder?
Doch, ja. Alfresco, sowas, so Geschichten. Haben die aber nicht gemacht, sondern haben bei manchen Wänden gewartet, bis es trocken wurde, und dann hast du nicht so eine gute Verbindung natürlich bei der ganzen Sache. Und ja. Aber alles in allem kann ich das jedem mal empfehlen, der in der Gegend ist und eine Regione ist unterhalb von Rimini, falls du zur Einordnung ein bisschen reicht. Und ja, hatten dann also auch hier gab es, ja?
Hier bei der Decke fasziniert mich gerade, wie gut das tatsächlich alles aussieht, dass da an Geld reingeflossen sein muss für die Renovierung und Restaurierung. Also gerade an der Decke, weil da lagert sich ja alles ab an Ruß und sonst irgendwas.
Richtig, richtig.
Toll. Aber ich hatte dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
Überhaupt kein Problem. Sie hatten auch noch eine Wachkammer. Kennst du ja auch Assassin's Creed, wo die ganzen Wachen dann sich aufhalten.
Wenn man sie versteckt, wenn man sie dann erwischt hat.
Und es gab dann sogar eine, wie auch dann im Spiel, eine Leiter. Damit konntest du dann von dem Wachraum sofort hoch, wenn oben Gefahr am Zug war, wo kommen die ganzen Gauner her oder wo kommen die ganzen Wachen her? Das gibt's doch nicht. Doch, das gab es. Du bist oben am Klauen oder am Morden und schon öffnet sich eine Falltür und direkt aus der Wachstube in den oberen Stock kraxeln dann die dir nicht so ganz wohlgesonnen.
Ja.
Ja, und dann hatte ich wohl, auch witzig, Zugang frei für Politiker, für Rentner, für Kinder unter X Jahren, für Studenten der folgenden Unis in der Umgebung und für Journalisten. Da war ich, aha, der Roland, Presseausweis gezückt, endlich mal wieder Presseausweis gezückt. Da war ich, buongiorno, da war ich, uno, Journaliste, dann habe ich meine Karte für das Schloss oder die Burg, besser gesagt, und dann auch noch den Gang um das Haus, um das Dorf rum. Aber da habe ich nicht gefunden, wie man drauf kam. Also das war mir unklar. Dann bin ich ein bisschen rumspaziert und spaziert. Und dann ist mir aufgefallen, dass eine Drehtür, wo man rausging. Dann bin ich einmal um das Dorf quasi von innen lang gelaufen und den habe ich einen Eingang gefunden und dann war die Freude groß. Dann bin ich, wie wirklich in Monte Regioni, habe ich dann herausgefunden, wie ich um das Dorf laufen kann. Und ich gucke gerade, ob ich dir auch mal ein, zwei Bilder von bieten kann.
Und alle anderen. Sehr schön.
Ich sehe es auch ein bisschen Monteregioni-Flashback, wo du da die Läden mit deinen ständigen Erweiterungen wieder florieren machen kannst, damit du dir Heiltränke kaufen kannst. Ist noch mal eine Außenaufnahme. Ja, irgendwie noch. Ja. Vielleicht ein Jürgen, damit ich nach Kadara locke, dann weiß ich es auch nicht.
Ach, doch, das sieht echt schön aus. Ja, schön Mauern und also auch die Innenstadt hier echt schick, ja.
Und hier ist dann
das. Ich liebe das, ja, wenn dann so kleine Restaurants sind, wo dann gerade mal zwei oder ein Tisch dann vor der Tür Platz haben. Und das, oder hier dann das auf dem Dach. Ach, echt, ja, doch, sehr, sehr schön. Ich nehme an, da kann man auch gut campen.
Außerhalb, denke ich mal, schon. Da gibt es ein, zwei Plätze halt dann da. Und drin hast du wirklich nur halt, hier ist mal ein kleiner Panoramaschuss ins Blaue mit einem Lego-Kopf rechts.
Okay.
Da siehst du dann, da fahren Autos wirklich nur im Einbahnsystem durch. Und ja.
Und überall hört man dann typisch italienische Wortfetzen oder ist es da eher ruhig? Also es sieht es sehr verschlafen alles, aus.
Es ist auch jetzt nicht so aktiv, die Häuser sind klein, aber auch wie in Assassin's Creed Monteregione sind da Tauben am Start, überall, die da rumgurren und rumfliegen. Aber abends ist immer mehr los in Italien. Tagsüber sind wir am Strand oder sind irgendwie auf Jück und dann abends geht's dann los und dann wird sich das Nachtleben angeguckt. Und der Ort hat eben mal doch ein bisschen was draußen vor, aber tatsächlich wohnen eben auch Leute innen drin. Und es gibt auch, ich glaube, ein Hostel oder so oder Hotels. Du kannst also, wenn du möchtest, ganz standesgemäß drinnen noch schlafen und dann abends da essen gehen. Und manche Anwohner haben dann noch ihre Dachterrasse dann da, wo sie ein bisschen so abgedeckt haben, wie sollen sie raufprasselt, aber da auch draußen sitzen, was essen und so. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich Schmuck, die ganze Sache.
Das sieht sehr gut cool aus. Bei deinem Panoramashot ist im Hintergrund auf der linken Seite noch ein sehr hoher Turm zu sehen, der anscheinend in dieser Stadtmauer integriert ist. Weißt du, wofür der gut war? Also der sieht so übergroß, überdimensional aus für das ganze Ding.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nee, da konntest du raufgehen, also auf den Turm. Vielleicht was Ausguck. Schornstein glaube ich jetzt nicht unbedingt. Kirche gab es auch, eben auch wie in Monteregioni eine kleine dabei. Ja. Aber nee, ich weiß genau, welchen du meinst.
Ja. Aber sieht schon sehr obskur aus. So.
Ja, und dann eben halt, leider hatte die Kamera dann, der Himmel war gut, zog sich dramatisch zu alles halt, aber es gab dann leider irgendwie die Kamera dann gedacht, ich muss jetzt irgendwie in auf Tiefenschärfe oder Unschärfe gehen. Da ist dann hinten die Burg mit den Mauern dran und links die Läden. Mhm. Und links von mir siehst du auch wieder so ein Restaurant mit zwei, drei Tischen draußen. Das war es dann da gewesen.
Ja. Ne, sehr, sehr schön. Doch. Italien, ich glaube, das war ein ganz netter Urlaub, ja.
Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel essen, viel schlafen, viel quatschen.
Sehr cool. Und du bist seit wann jetzt wieder da?
Ja, auch so ein Ding. Ich wäre eigentlich zurückgeflogen am Donnerstag, Mittwoch wäre der Flug gewesen. Ich war am Flughafen. Leicht verspätet, okay, kann man mal mit leben. Dann sollten wir boarden um 10 vor 3 nachmittags. Da war der Flieger gar nicht da. Er kam dann an, bitte alle einchecken und hin und so. Letzter Aufruf, da war noch immer, da standen dann alle, es war so 2-2-Konfiguration, also kein riesengroßes Ding, der Embraer irgendwas oder so. Aber die alten Gepäckstücke waren noch gar nicht rausgeräumt komplett. Die Passagiere waren noch draußen. Ja, und dann standen alle. Und dann dieses Jahr verspätet sich wieder bis 3:30, müssen noch irgendwie was am Flugzeug prüfen und so. Sag ich, gut, dann prüft mal lieber hier als über den Alpen. Und dann bekam ich eine SMS. Ihr Flug wurde gestrichen.
Einfach so, okay.
Bitte bewahren Sie Ruhe, wir gucken mal, ob wir Sie umbuchen können. So sag ich, okay, gut. Bin dann in Ruhe zum Gate zurück, weil ich meinen Koffer haben wollte wieder. Hätte ich schneller machen sollen, weil inzwischen war ich Schlange eine halbe Stunde lang. In welcher ich aber meinen nun umgebuchten Flug von 6.30 Uhr morgens auf erneut 14.50 Uhr nachmittags gelegt habe mit so einem Lufthansa-Chat-Dingsbumskirchen. Und dann im Taxi zurück, Andrea, bist du noch da? Kann ich nochmal eine Nacht Asyl bei euch beantragen? Hat er gelacht und dann, klar, gerne. Und wir haben dann abends wieder, sind wir nochmal essen gewesen und danach nochmal eine Runde Gran Turismo gespielt. Er hat sich eine PS4 zugelegt. Er hat nur zwei PS3s gehabt, eine zum Rippen von Super Audio CDs, eine zum Spielen, aber ich, Andrea, komm, PS5 ist draußen und so. Und ja. Und dann kam man irgendwann stolz mit einer PS4 Pro an. Und dazu gab es Gran Turismo Sport. Da sind die Server zwar unten, aber du kannst so ganz normal spielen und Autos freischalten und wirst nicht ganz so sehr geführt durch das Spiel wie im 7er, aber die ganzen Elemente wie jetzt Herausforderungen und Rennen und Cups und so weiter und Autos kaufen und aufrüsten gibt's da auch wieder drin.
Ja.
Auch sehr nett.
Glaube ich.
Ja, hey, Rennsport, ich meine, Rennsport ist immer das Ding in Italien. Ein bisschen weiter im Norden ist ja gewesen Imola. Ein bisschen weiter Süden ist Santa Monica. Und da gibt's dann auch Rennstrecken für Motorrad und Auto. Und tatsächlich fuhr Nummer 46 Valentino Rossi, der fuhr dann auch diesmal mit dem Auto, nicht mehr mit dem Motorrad, fuhr dann an diesem Wochenende da seine Rennen. Und dann konntest du auch teilweise rauf, wenn der Wind gut stand, konntest du dann von dem Motodrom da in Santa Monica die Motoren heulen hören.
Okay, das ist jetzt nicht meine Welt, aber das sei euch gegönnt.
Meine ist es auch nicht, aber ich spiele trotzdem Gran Turismo und habe Spaß. Würde mir jetzt nicht irgendwie mich hinstellen für ein Rennen, vielleicht mal, aber jetzt nicht dauernd. Aber da im Süden, in der Ecke halt, ist die Begeisterung groß für den Rennsport und deswegen diese bisschen Häufung von Rennstrecken.
Ja, fein.
Ja, dann war ich dann eben halt einen Tag später zu Hause. Der Flieger kam auch zu spät. Dann beim Einsteigen schon, soll ich, naja, eigentlich sollten wir es ja starten. Nochmal gefragt, die Dame am Gate meinte, naja, das wird schon funktionieren noch irgendwie und so. Und dann in Frankfurt sind wir gelandet. als der andere Flieger laut Plan boarden sollte. Aber irgendwo draußen, weil kleinere Maschine und im Bus noch reinfahren, da bin ich dann wirklich wie seinerzeit in, wie heißt der Film? Prompt habe ich den Film vergessen. Nenne mir einen Film, in dem ein Mensch durch den Flughafen rennt und dann erschossen wird und dann die Zeitreise beginnt, der dann gezeigt wird, wie er
12 Monkeys.
Danke. Richtig. Da fühle ich mich wie in 12 Monkeys. Ich rannte durch den Flughafen, Aufzug, nein, Treppe ist schneller, unter dem Rollfeld lang und so, hechel, kam dann an oben und dann hieß es, ja, ist noch auf das Gate, hurra, weitergelaufen. Und dann mein Boarding-Pass gezeigt dem Scanner und da war rot. Da sag ich, was ist hier los? Oh, tut mir leid, ich muss noch die anderen Bereiche auch öffnen und so. Sag ich, gut, dann dort so, ja, sag ich, 10 Minuten, meinte, ja, 10 Minuten, gut. Und dringend aufs Klo gehen inzwischen. Wir am Klo gewesen, kam zurück, Gate völlig leer. Mir wurde gerufen, are you Mr. Austinat? Sag ich, ja, der bin ich. Haben wir gelacht. Ich habe sogar 10 Minuten. Ja, bitte gehen Sie mal an Bord. Sag ich, werde ich machen, aber was ist mit dem Koffer denn los? Ja, der Koffer sollte, gucken wir mal und so, aber wenn nicht, wird nachgeschickt und warten Sie besser nicht hier darauf, bitte fliegen dann nach Düsseldorf weiter. Sag ich, werde ich weiterfliegen. Und Düsseldorf SMS, Ihr Koffer hat es nicht geschafft. Die liefern Ihnen nach. Der Freitag vergeht, nichts passiert. Ich konnte auch irgendwie die Seite nicht ganz bedienen. Immer mit Fehlermeldung abgebrochen, wo ich näher hin hätte. Samstagabend, Freitagabend mal angerufen bei denen und dann, meine ich, guten Tag, Ronald Austinat, ich wollte fragen wegen eines Koffers hier. Ah, da, in der Erdernstraße, sag ich, genau, ja, nicht schlecht, sag ich, sehr gut, ich lobe sie, ja, vielen Dank, lacht er. Hat wohl alles parallel nachgeguckt, schon mit der Nummer und alles verbunden. Dann, ja, kommt dann morgen, wir rufen sie an, Zeitfenster 2 Stunden, dann kommt er und habe ich dann am Samstag geharrt, aber es kam kein Koffer. Ich harrte. Und irgendwann klingelt es an der Tür um 3 Uhr nachmittags und dann war er da. Also von wegen vorher anrufen. Aber
ja.
So hat dann auch die Odyssee vor etwas mehr als 48 Stunden ihr Ende gefunden.
Ei.
Jetzt gucke ich gerade mal nach Flügen USA. So heute in 2 Wochen oder so. Da gibt es immer noch welche hin und zurück. Da war ich erstaunt über den Preis. Wenn du jetzt buchst, hin USA, zurück gegen Dezember, schätz mal, was du dann zahlen müsstest.
Du, ich habe null Ahnung, was sowas überhaupt grundsätzlich kostet, deshalb weiß
würdest
es nicht.
Du, ich frage mal so rum, würdest du glauben, es ist günstiger, wenn du den Flug früher als 2 Wochen vorher buchst, oder?
Normalerweise ist es günstiger, wenn man es früher bucht, ja. Ich vermute mal, wenn du so fragst, dass das nicht der Fall ist in diesem Fall. Aber wie viel das kostet? 500? 600?
Also normal ist ja so um die 1100 schon gewesen. 1200, okay. 1000, je nachdem. Und ich war jetzt überrascht, wenn ich jetzt buchen würde oder heute gebucht hätte, wir machen Podcast gerade, aber hätte ich noch vorher gebucht, dann wäre ich unter 800 dabei gewesen.
Okay, ja.
Das finde ich nicht schlecht. Also einmal Koblenz und zurück, irgendwie ein Huni. Bisschen drauf für Amerika hin und zurück. Also gut, 700 drauf, aber so vom Verhältnis her. Also Italien, der Flug nach Triest war jetzt irgendwie 300 irgendwas. Hätte auch ein bisschen günstiger sein können. Ich wollte meinen Koffer aufgeben und nicht irgendwie da reinzwängen und drängen. Hätte ich dann 280 gezahlt oder was, keine Ahnung sonst. Aber 280 Triest, 780 San Francisco, finde ich schon gar nicht so schlecht.
Ja, das ist wohl wahr. Cool. Also in 2 Wochen findet da irgendwas demnächst dann statt? Oder warum willst du jetzt, also warum in dem Zeitraum?
Ja, oder wenn es geht in einer Woche nochmal. Also ich wollte gucken, es gibt ja genau, so meinst du, es gibt das Summer Games Fest, die nicht E3 zum
Ja, stimmt, das war.
Und ja, wer weiß, ob ich da nach L.A. fliege direkt runter oder ob ich sage, ich mache es aus der Ferne wieder oder, aber jedenfalls bin ich dann, würde ich mich gerne der ganzen Klamotte widmen und dann gucken, wie viele Trailer-Shows ich durchhalte am Stück, bevor ich sage, es reicht mir jetzt, das will ich aus dem Haus raus, das reicht mir.
Ja. Ja, nicht schlecht. Warten wir mal ab, ob du wirklich beim nächsten Podcast dann schon drüben bist oder noch nicht.
Genau. Lass mich doch ganz kurz jetzt mal mir die Kehle von vielen erzählen, etwas anfeuchten, indem ich ganz kurz runter springe und mir den Sekt aus dem Kühlschrank hole. Einen kleinen
Moment. Tue er dies, jawohl.
So. Hier wäre ich wieder. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Zwar kein Aperol Spritz, aber ein Fläschchen Rotkäppchen. Ah. Halbtrocken.
Na dann, lasse er es sich schmecken.
Hey, einer muss doch auf Folge 80 anstoßen von uns beiden. Das sind Feiern, du hier. Rauschende Feiern mit einem Fläschchen, einem Piccolo-Fläschchen Rotkäppchen. Auf die Folge 80, auf Jürgen und Roland. Wohlsein.
Wohlsein.
Dazu die letzte Tüte noch. Wieder ein Ostalgieabend. Wurzender Erdnussflips. Grüße gehen raus an Mike und seine Holde.
Immer gut, oder?
Was denn?
So, ja, wenn man noch was zu knabbern hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So konnte ich mir gestern Abend noch bei Laune.
Bei uns lagert im Kühlschrank nichts zu knabbern, aber Fla aus den Niederlanden haben wir noch sechs so Tüten oder 5,5 wahrscheinlich noch. Die werden wir die nächsten Tage noch reinpfeifen und dann, ja, danach wollen wir wahrscheinlich auch eine Weile keins mehr, aber es ist einfach zu lecker, das Zeug.
Zum Haschrauchen braucht er nicht mal in die Niederlande, das kriegt ihr ja inzwischen auch schon in Deutschland. Das ist einigermaßen drei Pflanzen pro Person oder so könnt ihr dann ja zu Hause anbauen.
Richtig, ja. Das könnte ich tun, wenn ich das wollte. Mir geht ja schon alles andere ein. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Zeug dann anfange.
Aber nee, sag mal hier, Trailershow. Wir sprachen ja letztes Mal drüber, dass wir zwei Tage vor dem großen, der finalen Enthüllung von AC Shadows an den Start gegangen sind. Dann hier Monteregione und Gradara. Jetzt gibt's ja den Trailer. Hast du ihn gesehen? Ich vermute mal ja, oder?
Ich habe ihn auf Französisch gesehen und spreche kein Wort Französisch. Deshalb ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Das war's dann aber auch. Er kam dann später noch auf Englisch, aber ich habe es mir nicht nochmal angeguckt.
Nee. Ah, okay.
Aber du hast ihn auch gesehen, ja?
Auf Englisch, aber diesmal dann.
Okay. Ja,
auf Französisch, nicht auf Deutsch.
Ja.
Was sehen wir denn da, Jürgen?
Es war ja ein Cinematic-Trailer, sprich eigentlich nur vorgerenderte Sachen, wobei eventuell, weiß ich nicht, vielleicht sind das auch die Charaktermodelle, die dann aus den Zwischensequenzen stammen, dann wäre es schon ganz beeindruckend. Ansonsten geben mir diese Trailer nichts, weil ich halt denke, ja, zeigt mir was vom Spiel, dann bin ich glücklich, aber das hier hätte ich mir auch ersparen können. Aber ich dachte mir, dass du mich das fragen wirst, deshalb habe ich mir den Trailer angeguckt. ich war tatsächlich überrascht, dass es zwei Charaktere sein werden. Also Japan, klar, bietet unterschiedliche Möglichkeiten an, aber dass es dann in zwei Charaktere gespalten wird, sprich eine agile Frau und einen eher brachialen Mann, ja, hat in mir direkt diese Syndicate-Vibes hochkommen lassen. Und ich mochte Syndicate, nur war Jacob halt immer derjenige, den ich genommen habe, wenn es halt sein musste. Und habe jedes Mal, wenn ich den nicht mehr nutzen musste, sofort wieder zu Ivy gewechselt, weil mir die einfach sympathischer war. Und hier. Und
weil die geschlichen ist halt, weil die mehr
Schleichstand
war.
Ja. Und nicht jetzt. Wobei auch die, wenn die losgelegt hat, war es auch blutig genug, das geht schon auch, aber. Und hier sehe ich Ähnliches auf mich zukommen, wobei angeblich, ich habe mir die Seite jetzt nochmal aufgerufen, ich habe es ja auf Französisch nicht verstanden, aber angeblich, warte mal, wo steht's, wähle für Quests frei zwischen den beiden Charakteren. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass jede Quest mit jedem von den beiden ginge.
Das ging bei Syndicate mit Einschränkungen. Du konntest auch frei wählen und dann hat mancher von den beiden eigene Quests bekommen. Ja. Die für die Person, wenn es darum ging, Ivy musste ich irgendwie, sie musste, weiß nicht, Darwin oder irgendein, oder nee, sie musste Karl Marx beschützen, der eine Rede gehalten hat, und dann musste sie sich durch das Publikum schleichen, um halt da die etwaigen Meuchelmörder Nieten oder sowas halt. Das kann halt Jakob nicht, mit dem Zylinder ist nicht ganz, ganz so unauffällig wahrscheinlich halt.
Ja. Ja, mal schauen. Also wenn es wirklich so ist, dass ich Yasuke, also den Mann mehr oder weniger außen vor lassen kann, dann soll mir das recht sein. Ich werde so oder so spielen. Also Gott, wahrscheinlich werde ich auch bei beiden irgendwas entdecken, was mir dann gefällt. Ich habe ja jetzt Jacob nicht komplett doof gefunden. Nur lag mir die Eevee-Art zu spielen halt viel mehr. Und ich vermute, dass es hier so ähnlich sein wird, dass ich dann eher mit Naoe oder wie auch immer man sie aussprechen möge.
Die Frau mit drei Vokalen, genau.
Ja, durch die Provinzen schleichen werde. Mal schauen.
Was war denn so dein Gedanke? Die ist jetzt irgendwie... Die ist so Ninja-mäßig drauf, oder was ist deren, genau, und dann ist der Samurai, der draufhaut.
Ja. Also ihr's heißt Shinobi, ich weiß nicht, ob Shinobi, das eine Art Ninja ist, ich werde es dann lernen, was das ist.
Ja, das fand ich cool, okay, Shinobi, warum nicht, super. Schreiben, hoffentlich haben sie noch dieselben Autoren an Bord wie zu, Odyssey-Zeiten. Ich habe ja immer noch nicht reingesehen in das, bislang umfangreichste Assassin's Creed Valhalla. Das kann ich dann bis dahin spielen, bis Shadows ein bisschen günstiger wird. Weil die auch Wahnsinn, die wollen das Spiel Normalpreis Konsole 79 Euro. Finde ich auch schon ein bisschen, oder 99, keine Ahnung, finde ich ein bisschen haarig. Also 80 Öcken statt den schon generell höheren 69, 99, 70 Euro für die PS5-Spiele generell.
Dabei sind die nicht alle mittlerweile eher für 80 zu haben?
Tatsächlich. Also
ich bilde mir ein, dass das in den letzten 2-3 Jahren sich so ein bisschen nach oben geschaukelt hat. Aber dafür kaufe ich zu selten Day One, deshalb...
Dito. Also bin dann auch eher der wartet, bis ein Jahr rum ist oder zwei und die Goldversion Codes nicht mehr gehen. Wir kennen das Ganze.
Genau.
Sag mal so, also ich habe erst drüber gelesen oder davon gehört und dann dachte ich, Mensch, okay, sie ist mir sympathisch als Charakter. Jetzt nehmen sie als Shinobi einen Schwarzen in Japan.
Als Samurai, da dachte ich,
als Samurai. Und ich bin jetzt da nicht irgendwie, dass ich sage, ich möchte keinen Schwarzen spielen. Adewale, guter Mann. Gleichzeitig sage ich aber, irgendwie passt das doch gar nicht. Ich spiele auch in Japan. Warum spiele ich da auf einmal jetzt einen Schwarzen? Ist das irgendwie, Ubisoft will irgendwie sich wie auch immer irgendwie andienen an den Zeitgeist oder was geht da vor? Und dann habe ich ein bisschen rumgelesen und nachgelesen, dieses Jahr, den gab es wohl wirklich, diesen
Yasuke.
Schwarzen Samurai, danke. Und der hat ursprünglich stammt gut aus Afrika, hat dann in Italien gewohnt und ist dann als Leibwächter eines Priesters mit diesem Priester nach Japan gefahren. Und da kannst du ja natürlich wieder das ganze Templerregiment öffnen halt, ne? Wenn er sagt, hier ist der Priester, der ist dann irgendwie dabei, er braucht einen Leibwächter und so. Das hat mich ein bisschen versöhnt mit der ganzen Sache. Also, und gut, dann sagen viele auch, ja, den gab es ja schon mal vorher in den ganzen Massenschlachtspielen da von Koi und so. Da haben sie ihn auch schon gehabt, der da rumgelaufen ist als Charakter oder da war der dann da. Aber er war auch gleichzeitig, sagt die Historie, bekannt wie ein Mutterhund. Größer als der allgemeine Japaner. Mhm. Anders aussehend als der allgemeine Japaner, immer große Menschentrauben. Und dann denke ich mir, Mensch, wenn ich Assassin's Creed spielen soll, und auch Jacob ist mal ein bisschen geschlichen, der ist nicht nur prügelnd durch die Gegend gezogen in London, aber mich einer erspäht und alle rennen auf mich zu, diese Sache, da bin ich mal sehr gespannt, was sie da daraus machen wollen.
Ja. Was mich bei der ganzen Sache gewundert hat und was ich auch immer noch seltsam finde, ist, dass sie halt diesmal erstmals eine historische Figur als Spielfigur nehmen. Also normalerweise waren es ja immer dann Figuren Da Vinci oder dann eben der Karl Marx oder sonst Figuren, die halt historisch existiert haben und dann natürlich in AC-Verhältnisse eingebettet wurden und teilweise umgeschrieben und planen. Und hier habe ich jetzt dann plötzlich als Spielfigur eine, finde ich, spannende Geschichte, ja, aber als Spielfigur, das will mir nicht so ganz in den Kopf, der wäre doch hervorragend geeignet, um dann eben als väterlicher Freund, keine Ahnung, oder halt als, als Kämpfer an deiner Seite dir Aufträge zu geben und halt so ein bisschen was von seiner Geschichte zu erzählen oder, wie du dann schon sagst, mit Italien zu verknüpfen. Wird wahrscheinlich auch so dann kommen. Nur warum es meine eigene Figur ist und nicht irgendjemand anders, finde ich sehr, eine interessante und seltsame Wahl. Weil Gott, Schwarze in Japan wäre ja trotzdem da gewesen dann.
Gut gesehen. Ich gar nicht gedacht, auf jeden Fall. Ja.
Aber ja, das, dafür habe ich das mit dem Schleichen noch nicht bedacht. Das ist wohl wahr. Das würde wahrscheinlich dann ein bisschen seltsam aussehen. Ansonsten, Gott, wenn das Spiel funktioniert, soll mir das alles egal sein, bin ich froh und glücklich. Ich hab's jetzt nicht so mit Japan, aber ich freue mich trotzdem mal auf eine völlig andere Welt, wo ich durch die dann meine Figuren schleichen können.
Aber du hast dir keine Japan-Dokus angesehen.
Nein, ich habe mir keine Japan-Dokus angesehen. Nein. Und mal schauen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Day One sowieso nicht.
Ja.
Irgendwann nächstes Jahr dann. Aber ich freue mich auf die erste Präsentation, wenn ich mal eine Viertelstunde tatsächlich sehe, wie dieses Spiel funktioniert. Mhm. Wenn ich mir die Klamotten angucke, die in einem von den größeren Bildern dann Naoe hat. Also sie hat Wurfmesser. Sie hat irgendwelche vermutlich Rauchbomben am Gürtel hängen. Und auch die Assassinenklinge ist wieder dran. Also so ganz anders wird es sich nicht spielen.
Nee, du hast auch in dem Trailer einen Moment gesehen, da ist sie durch so einen offenen Stadtplatz, Markt gelaufen. Ist ja auch schon ein bisschen so, Leute vor dir vor, du mittendrin und so. Und dann hat sie dann hat sie ihm einen Zettel gegeben oder von ihm einen bekommen, dem Yasuke. Das ist dann auch wieder so klassisches Assassin's Creed Gameplay und so. Und klar, die tüfteln noch, das Ding kommt im November raus und bis dahin musst du noch viele Iterationen durchgehen und sagen, so, wir müssen noch hier ein paar Rechenzyklen freischaufeln für die KI, müssen noch gucken, ob wir den so und so Shader drüber legen können und so. Und das so, klar, ja. Wenn du jetzt was zeigen würdest, wäre wahrscheinlich einfach nur Potemkische Dörfer, so kann es aussehen.
Ja.
Hat Ubisoft ein paar Mal gemacht, die Watch Dogs, dann haben wir alle gemault, sagt, das sieht ja viel schlechter aus als damals. Na gut, weil du halt eben nur für die Demo den auf hochglanzpolierten Trailer oder die auch hochglanzpolierte Region gezeigt hast halt. Ne? Das war, klar, wenn das ganze Spiel rein, wenn ganz Chicago reinpassen muss in Speicher, in Anführungszeichen, sieht es vielleicht nicht ganz so geleckt aus, als wenn du nur ein paar Häuserecken drin hast.
Wir werden sehen. Aber wenn ich hier so durch die Bilder klicke, das ja, kann schon was werden.
Und auch, wie sie einbaut in diesen großen Allversöhnungs-Weltenformel Assassin's Creed. Wie heißt das neue Ding dann da? Assassin's Creed?
Weiß, Nexus meine, hieß ne? es nicht.
Nee, ich aber so in die Richtung ging das. Ja. Wo du irgendwie alle Assassin's Creed-Spiele unter einem Hut hast oder eine Launch-Plattform, weiß der Kuckuck. Also ich hoffe, dass daraus mehr wird als nur eine Steam-App oder so zum Launchen deiner Assassin's Creed-Spiele oder so.
Ich guck gerade noch mal. Moment, Pläne. Assassin's Creed-Pläne, bla bla, schon. Alle angekündigten AC-Spiele und wahrscheinlich muss ich hier wieder fünfmal Infinity. Wahrscheinlich.
Danke. Ja, das war es gewesen. Ja. Richtig.
Also an und für sich ist Hexe immer noch das, auf das ich am meisten mich freue. Aber wir werden sehen.
Und bin gespannt, als einer der wenigen, nach worauf wohl, wie die Gegenwart-Story eingefädelt
wird. Ja, mal schauen, ob überhaupt eine drin ist. Ja.
Ich hoffe immerhin noch ein bisschen, wenn da bitte so eine Art Feigenblatt-Gegenwart wie in den letzten drei Spielen und nicht so ein Ding wie in Syndicate oder Unity, wo ich irgendwie einer nur so, wo ich nur sehen kann, wie einer zu Hause irgendwie so ein Fernseher was einstellt und spielt. Das fand ich arg traurig.
Ja. Ich lese hier übrigens gerade auf GameStar, dass die Map von Shadows ungefähr mit Origins vergleichbar sein soll von der Größe. Mhm. Das wäre ja positiv, wenn es nicht so ein Riesending wäre.
War jetzt Griechenland größer als Ägypten?
Ja. Aber ich, warte mal, ich kann gerade mal gucken. Größe, AC-Karten, Vergleich, da gab es irgendwas. Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt. Die Maps Game Pro hat da irgendeinen Größenvergleich. So, die Welten im Vergleich. Das größte damals, es ist ein bisschen älter, war Odyssey. Das sind 256 Quadratkilometer.
Okay.
Ich sehe gerade, doch, Valhalla ist auch drin. Die zweitgrößte Welt ist Black Flag. Mit 235.
Aber ja, richtig, du hast klar. Ja die ganzen Inseln gehabt, die kleinen Inseln genau. Hier, Inseln da und so, genau.
Ja. Valhalla ungefähr 120 Quadratkilometer. Okay.
Oh, kleiner als ja. Odyssey.
Und zwar viel kleiner, gerade mal halb so groß, aber dann was auch nicht. Also es hat sich ja gezogen. Und Origins 80 Quadratkilometer. Mhm. Und dann kommen natürlich die kleineren. Interessanterweise Rogue als nächstes, eben dann halt doch wieder mit dem Meer und allem drum und dran.
Auch Inseln, genau.
Und dann Syndicate, 3,7 Quadratkilometer. Unity 2,4. Assassin's Creed 3 hat gerade mal 2,3 Quadratkilometer abgebildet.
Hör auf.
Brotherhood 1,4. Revelations knapp einen Quadratkilometer. Assassin's Creed 2 0,7.
Das kann aber nicht sein. Sorry, da steige ich aus. 0,7 Quadratkilometer. Ich habe ganz Florenz gehabt, ich habe Venedig gehabt.
Ja, Florenz 0,3 Quadratkilometer und Venedig 0,37. Was er hier
aber 0,3
anscheinend weglässt, ist das Umland. Das kann irgendwie auch nicht hinkommen.
Aber guck mal, mit Florenz 0,3 Quadratkilometer, da reden wir davon was? Da reden wir dann gut 1000 mal 1000 sind 1 Million. 0,3 davon 1 Million Quadratmeter 100.000, 30.000, 3.000 Quadratmeter und 3.000 sind 30 mal 100. Und ich glaube, die Fläche ist doch größer als 30 mal 100 Meter in Florenz im Spiel.
Ja, das stimmt. Ich meine, klar, es war gestaucht, aber nichtsdestotrotz.
Die Kirche allein schon, wenn ich von vorne bis hinten gehe, wo ich dann den Assassinen aus dem Dachgebirg, den das Grab besuchen muss, oder? Die war schon 30 Meter lang. Also
ich hatte irgendwo mal eine wunderbare Vergleichskarte, aber ich finde sie hier nicht mehr. Was ist das hier? Nee, YouTube. Also auch PC Games Hardware hat alles mal verglichen, aber da steht leider am Schluss dann nichts rum. Doch, auch der sagt, England 94 Quadratkilometer bei und die Landmasse bei Odyssey 130 Quadratkilometer und dann hat noch das ganze Meer drumherum. Mhm. Aber nee, ich finde es jetzt nicht mehr das, was ich da ursprünglich mal hatte. Das sah dann noch schöner aus, als man dann eben die Karten im Vergleich gesehen hat. Aber
okay.
Black Flag hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Aber logisch, mit dem ganzen Gewässer drumherum kommt man schon drauf.
Und auch die Inseln selber, wenn du dann irgendwie auf Kuba bist, musst du dann hier durch die Felder gehen und dann dich von hier nach da schleichen und so. Das war auch schon ein bisschen größer. Ja. Paris hätte ich größer gedacht, muss ich ehrlich sagen. Allein schon wegen den Milliarden von Quests, die ich dann machen musste,
ja.
Sachen sammeln musste. Ne?
Das stimmt. Schau mir mal.
Ja, wir sind also beide jetzt nicht himmelhoch jauchzend, aber auch nicht so zu Tode betrübt, sag ich mal. Ne? Nö,
eben. Aber, naja, zu Tode betrübt bin ich jetzt nicht, aber ich würde gerne in diesen Podcast einbringen, dass Richard Sherman diese Woche gestorben ist.
Mhm.
immerhin 95 Jahre alt geworden, der gute Mann.
Und der eine Teil der Sherman Brothers.
Genau, die Hälfte der Sherman Brothers. Sprich, hauptsächlich bekannt natürlich für die Musik, die er für Walt Disney geschrieben hat. Mary Poppins war dabei, die ganzen Stücke aus dem Dschungelbuch, Winnie the Pooh. Gut, Chitty Chitty Bang Bang habe ich mir gestern nochmal angehört. Das will mir einfach trotzdem nicht in den Kopf, aber ja.
Ist hart, muss ich sagen. Ja. Aber immerhin von der Crew gemacht, die auch viele Bond-Filme gemacht hat. Die hingen da alle mit dabei, ne? Also.
Okay. Und dann noch das Stück It's a Small World, das in irgendwelchen Parks lief oder immer noch läuft?
Immer noch läuft, also ganz schlimm.
Ich kenne es halt dann von irgendwelchen CDs. Ich war noch nie in einem Park, wo das dann tatsächlich lief, okay. Aber ja.
Sei froh.
Aber allein für Mary Poppins und für das Dschungelbuch großartige Musik.
Schubdubidoo, ich möchte sein wie du.
So ungefähr, genau.
Gehen wie du, stehen wie du.
Ja. Das war. Und ich mochte besonders das Stück von der Schlange, die mir gerade tatsächlich nicht mehr einfällt. Hieß sie K?
Doch, K, klar. Sie K war der, war der Tiger, genau. Glaube mir, vertrau mir und so weiter.
Genau, sie haben extra dann die S-Laute eingebaut, damit die Schlange dann immer schön züngeln konnte. Das war super. Ja. Trust in me. Ja. Also fantastisch.
Ja. Aber das Schöne ist, also Glück im Unglück, wir können seine Werke immer noch in Bild und Ton genießen. Wahrscheinlich auch noch länger, lange nachdem wir diesen Planeten hinter uns gelassen haben.
Sehr, sehr wahrscheinlich, genau.
Dann habe ich auch einen, der gestorben ist, und zwar vor 4 Tagen. Und zwar recht früh, der Caleb Carr. Der ist mit 68 gestorben. Ein New Yorker Autor. Der hat hier die Frage an einen Buchexperten. Unter anderem The Alienist geschrieben. Damit bin ich eingestiegen in die Lektüre. Der hat noch mal 1-2 Bücher in dem Szenario geschrieben. Also New York im frühen oder späten 1800 irgendwas. Es ging darum, die Polizei fängt an, mit bisschen Technik und Spurenaufnahme nach Gaunern zu suchen. Und der Alienist ist auch noch mal einer, der die Leute sucht, hat nichts mit Aliens zu tun. Aber der kann sich dann in andere reinversetzen und so ein bisschen. Und super geschrieben. Also vielleicht ein bisschen jetzt nicht packend im Sinne von man kann kaum erwarten, ist ein bisschen lässt sich ein bisschen Zeit, die ganze damalige Zeit zu beschreiben, lässt sich Zeit auch mit seinen Charakteren, aber durchaus ein spannendes Buch und mindestens ein Nachfolger auch, gibt's auch noch, Angel of Darkness hieß der, glaube ich, wenn ich mir jetzt nicht ganz vertue, ohne nachzugoogeln. Caleb K. reicht aber auch schon, wenn ihr nachguckt, beides mit C. Doppel-R, auch dessen Werke werden uns alle noch überleben.
Ja. Ich habe die beide gelesen auf Deutsch, mir fallen nur die Titel nicht ein. Ich weiß noch, dass ich das auch echt faszinierend fand, weil halt dann diese neuen Methoden halt Stück für Stück Einzug halten, aber dann teilweise auch noch, bilde ich mir ein, so Sachen kamen wie dieser berühmte Aberglaube damals, dass das letzte Bild, das ein Toter sieht, also sprich sein Mörder, dann eben noch auf seiner Netzhaut zu finden wäre. Aha. Solche Geschichten. Das weiß ich noch, dass ich das damals zum ersten Mal in diesem Buch gelesen habe und das halt dann klar wurde, nein, ist nicht der Fall. Aber ich muss gerade mal gucken, der ist...
Also Alienist stimmte und das der zweite Teil war auch wirklich The Angel of Darkness, wie ich mir schon gedacht habe.
Genau.
Und der hat halt eben genau.
Ja. Aha. Im Deutschen die Einkreisung. Frag mich nicht, wie man von The Alienist auf Einkreisung kommt, aber okay. Und Engel der Finsternis dann, ja. Also die beiden habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es noch eine Fortsetzung gab, aber die beiden kenne ich.
Es gab ein moderneres, was ich nie gelesen habe. Und zwar, das spielt in unserer Gegenwart und da hast du einen, auch wieder in New York, der die Hauptfigur ist, war auch ein Kriminalpsychologe und der Experte über Leben und Werken vom Laszlo Kreisler, den aus den ersten beiden Büchern.
Mhm.
Auch noch ganz spannend, vielleicht.
Ja, nee, sagt mir nichts, aber ich sehe gerade, es sind nicht so wirklich viele Bücher, die er rausgebracht hat.
Nee.
5 Stück.
So ist das.
Ein schöner Kunstroman.
Die letzten beiden, okay. Die kamen gar nicht mal raus. Die letzten sind nicht mal irgendwie rausgekommen. Prequel und ja.
Also mir war nicht klar, dass du gestorben bist. Nee, dann, ja. Mhm. Aber also ich, soweit ich mich daran erinnern kann, ich habe die damals halt wirklich gelesen. Mhm. Sprich 94 anscheinend hier und dann 99 der zweite Band. Ich habe es wahrscheinlich aber erst gelesen, als der zweite rauskam, weil ich die recht schnell hintereinander gelesen habe. Mhm. Also Anfang der 2000er dürfte ich sie gelesen haben und ich fand die damals wirklich gut. Ja. Mhm.
Da waren doch auch Fingerabdrücke ganz neu, oder nicht? Meine ich, das war auch
was genau.
Neues gewesen, mhm. oder?
Mhm. Ja, das war da was ganz was Feines.
Es gab auch eine TV-Serie, 10-teilig, und einmal zum Alienisten und dann Angel of Darkness. Und da hat, meine ich, doch auch ein deutscher Schauspieler mitgespielt. Jetzt aber...
Du weißt da jetzt mehr als ich. Ich kann es gerne googeln, ich weiß es nicht.
Lass mich mal rumtoben hier auf der Webseite. Aliens TV-Serie. Daniel Brühl, genau. Daniel Brühl
okay.
hat nämlich den Hauptdarsteller gespielt, den Kreisler.
Mhm.
Und der Alienist war halt damals das Wort, für alle, die immer noch fragen, was soll das denn heißen, Alienist? Das war halt eben 18 so eine Mal der Begriff für einen Psychiater, weil es auch noch nicht so ganz klar war, aber als eben der konnte sich in die in den Geist eines Aliens, nicht jetzt des Aliens aus dem All, sondern der anderen Person rein.
Aber gut. Vielleicht mal. Sollte man, also ich würde vorschlagen, guckt in der Bücherei, ob ihr das findet. Wenn ihr grundsätzlich Interesse an Krimis habt, ich bilde mir ein, es war also niemals wahnsinnig blutig, aber es war jetzt auch kein Happy-Go-Lucky-Krimi.
Nee,
war schon,
keine drei Fragezeichen. Also es gab schon leichten.
Richtig. Aber es war jetzt halt nicht Blut und Gedärme an jede Wand geschmiert. Mhm. Nichtsdestotrotz schon, also für mich damals heftig. Ich lese ja bis heute keine Krimis, aber das hat mich damals ein bisschen verfolgt. Ja. Mhm. Gut. Dann haben wir den auch abgeklappert, den nächsten Toten. Mehr weiß ich
tatsächlich. Naja, ich meine, das sind schon Sachen, die wir beide mal gehört, gelesen, sonst irgendwie mit dem Herzen bewegt haben. Die kann man schon mal würdigen, die Jungs.
Auf jeden Fall. Würdigen würde ich auch wahnsinnig gerne. Du stellst mir ja immer gerne Fragen, so von wegen, hey, die Top 10 der, was war es letztens?
Der weltweiten Spiele-Publisher, glaube ich, ne? Sowas.
Genau. Richtig. Ich habe letztens eine Top-10-Liste hochgespült bekommen, wo ich dachte, das frage ich dich.
Oh ja.
Und zwar die, also ich könnte dir genau genommen die Top, Moment, wie weit geht sie denn runter? Zack, 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 zack. Die Top 500. Es gibt 500 Beatles-Stücke, die du dir auf Spotify anhören kannst. Und meine Frage wäre, was ist deiner Meinung nach der am meisten gestreamte Beatles-Song?
Das ist ein guter. Das ist mal keine schlechte Frage. Vor allen Dingen, weil ich ja meine eigenen ich glaube, es ist aus der Spätzeit, nicht aus der Frühzeit. Ich glaube, es ist leider nicht auf Rubber Soul oder Revolver drauf.
Richtig.
Mittelzeit, nicht jetzt später, nicht Frühzeit. Ich würde so in die Richtung und auch nicht Maxwell's Golden Hammer. Himmels Willen, das ist in die Jacke geraucht. oder dieses andere da, so und so, pick up the number oder dial the number.
You das got my name. Ja. You know genau. You know my name, pick up the number. Ja.
Richtig, die Werbung für das Branchensprechbuch da, wo er meinte, da kommt der Lead-Titel her. Ich glaube, das ist sowas wie ist auch nicht Blackbird, das ist ein bisschen zu traurig fast. Ich sag mal,
Blackbird ist Platz 7.
Ich sag mal, Hey Jude.
Hey Jude ist Platz 5.
Ui, und okay.
Es hat
warte.
An insgesamt Streams im Verhältnis zum Platz 1 ungefähr die Hälfte. Weniger als die Hälfte.
Okay. Das ist jetzt spannend. Here Comes the Sun würde ich so auf 3 setzen irgendwie.
Mhm.
Ja, nein?
Nein. Es ist nicht auf Platz 3.
Tiefer oder höher?
Höher.
Tatsächlich, okay.
Mhm.
Tja. Großes Rätselraten in meinem im Hause ausziehen hat, ja.
Also, du hast schon Platz 1 erraten.
Hier das ist der erste Platz.
Ist ernsthaft Platz 1, ja.
Okay, mit, doch, Herr freut sich.
1.294.000.000 und bla 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 Streams. Und aha. Ich vermute, weil ich mir echt überlegt habe, warum Here Comes the Sun. Wahrscheinlich, weil ja zig Playlists so Sommer oder Sonne oder sowas drin haben. Und dieses Lied ja garantiert in jeder Playlist zu dem Thema vorkommt. Also ich glaube nicht, dass es explizit ständig aufgerufen wird, weil es zum Beispiel auch bei den Daily-Abrufen über 1 Million hat und Platz 2 gerade mal 375.000.
Mit?
Come Together. Wobei ich auch das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann.
Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Nee. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Überhaupt
nicht. Da kriege ich auch keine Playlist zusammen, wo ich mir dieses Lied reinpacken würde, aber ja.
Aber so gar nicht.
Ja. Und an insgesamt Streams hat Come Together 730 Milliarden. Millionen, Entschuldigung. Und wie gesagt, Here Comes the Sun nochmal 500 Millionen mehr.
Ja.
Dann eben Let It Be, Yesterday.
Okay, hey, das Jude, hätte ich auch noch so in die 5 Top 10 gepackt, Yesterday, auf jeden Fall.
Ja. Aber Platz 6 würdest du niemals drauf kommen. Da Platz sind wir nämlich 6. bei einem Frühwerk.
Okay, aber von Ihnen selber oder ein Nachspielstück?
Ein Nachspielstück.
Okay, Rollover Beethoven oder sowas?
Nein.
Okay, sag's mir.
Twist and Shout.
Okay, kann ich sehen.
Ja, dann eben Blackbird. Dann sind wir wieder bei einem Frühwerk und relativ I Wanna Hold Your Hand.
Das hätte ich gesagt, wo gibt's das denn auch nochmal? Weil das ist schon auch, den finde ich klasse irgendwie halt. Dann da. Oder ja. Drive My Baby, Won't You Drive My Car. Ist das irgendwo drauf zu sehen noch oder gibt es irgendwas erst bei Nummer 50 oder so?
Da muss ich gerade mal gucken. Man kann hier leider nicht suchen, das ist echt blöd. Ich gehe gerade mal noch die Top 10 durch. In My Life ist Platz 9 und Something ist Platz 10, was mich auch wundert. So sehr ich das Lied mag, ich hätte das niemals in die Top 10 gepackt.
Dann eher Octopus Garden oder was, ne?
Das meinst du irgendwie sowas. So, du wolltest Baby, You Can Drive My Car wissen.
Gib mir mal ruhig 11 bis 15 oder uns mal.
Nee, bis 15, ja, natürlich gerne. Platz 11, Help.
Mhm.
Da sind wir bei 318 Millionen Streams. Eleanor Rigby ist auf Platz 12.
Das hätte ich höher eingestuft.
Das hätte ich auch höher eingestuft. Genauso wie mein persönliches Lieblingsstück auf Platz 13, While My Guitar Gently Weeps.
Okay.
Dann 14, Obladi Oblada. Da wäre ich jetzt das glaubt ja mein Onkel bis heute, dass das mein Lieblingsstück von den Beatles ist. Ich weiß nicht, wie er auf das schmale Brett kommt, ob ich das als Kind mal gesagt habe. Aber auf jeder Familienfeier, auf der ich da bin, singt er irgendwann Obladi Oblada und mitwitt das mir. Und je öfter der das macht, also ich finde es ja nicht schlecht, aber je öfter er das macht, desto schwieriger wird es für mich zu sagen, ich mag ja zig andere Lieder lieber. Aber naja, Ist auch egal, da muss ich jetzt durch. Platz 15 wolltest du noch wissen, da sind wir dann wieder bei einem Frühwerk, nämlich bei Love Me Do. Mm.
Komm, gib uns die ersten 20 noch, komm, was soll der Geil.
Platz 16, A Hard Day's Night.
Das hätte ich auch höher gedacht. Das hätte ich auch höher gedacht. Mm.
Naja,
das ist echt ein Klassiker.
Ja, grundsätzlich ja, wobei, also, da gibt es so viele Klassiker, dann musst du halt irgendwann drum streiten, welcher wird Platz 10 und welcher wird Platz 15. Hm. Platz 17, Strawberry Fields Forever, würde ich zum Beispiel auch nicht auf, also tolles Stück, ich würde es nicht so oft streamen, das zieht mich eher runter, das wäre jetzt kein Stück, wo ich sage, hey, das rufe ich mir heute mal auf.
Dann eher Lucy in the Sky with Diamonds, ne, bevor ich ja. Strawberry Fields Forever höre, genau. Ja.
Platz 18, Norwegian Wood.
Das ist aber cool.
Ja.
Das ist ein cooler Track. Und Rubber Soul Revolver, das beste Doppel in der Plattengeschichte. Endlich mal vertreten mit dem Song.
All You Need Is Love ist auf Platz 19.
Hätte ich mir höher vorstellen können, ja.
Und Platz 20, wundert mich wieder, warum das auf Platz 20 ist. Aber wahrscheinlich, weil es halt ein übles Liebesrührstück ist. And I Love Her.
Boah. Ja, ja.
Also toll gesungen, aber das Stück, ja. Hm. Weißt du, und dann vor Get Back auf 21. Also das ist wie, Nun ja. Hm. Aber wie gesagt, man kann hier leider nicht suchen. Mhm. Wobei ich kann noch garantiert im Oh Gott, wie sucht man denn auf Firefox nochmal? Da suchen mit irgendeiner STRG.
Steuerung F, Find.
Steuerung F. So, K wird ja jetzt nicht allzu oft. Drive My Car ist auf Platz 45.
Hm. Kann man schon mehr geben, muss ich sagen.
Ja. Wie gesagt, es sind 500 Stücke, die da drauf sind.
Das kann aber auch nicht ganz stimmen. Guck mal, wir haben hier wie viele Scheiben? 12, 13, je nachdem, ob du die Past Masters mitrechnest, halt dann da. Und wenn wir jedes Mal 10 sagen, die drauf wären, oder wenn wir sagen, es wären 12 drauf, da kommen ja 500. Also
doch,
sind das so noch wahre B-Seiten oder was? Oder,
ja, genau
oder
das.
Verschiedenen Stereo, Mono oder wie? Oder wie kommen die auf 500?
Damit kommen sie auf 500, ja. Also das letzte ist zum Beispiel I Don't Know Why I'm Moaning. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Platte das drauf ist, aber es ist irgendein Ausschnitt aus einem BBC-Ding. Entweder war das auf Live at the BBC oder es war auf einer Anthology. Solche Geschichten. Oder dann halt die ganzen Vierer-Platten. Es gibt ja jetzt von zig Alben dann diese Deluxe sonst irgendwas. Und dann gibt's halt so Sachen wie Help Live from the ABC Theater. Okay. Auf Platz 297. Wobei mich ein bisschen wundert, diese Asher-Demos von den ganzen Stücken, die sie dann später fürs weiße Album aufgenommen haben, die sind auch alle hier unten versammelt. Also die Akustikfassung von Rocky Raccoon oder Piggies, das wundert mich ein bisschen. Aber halt viel von diesen Anthologies und Take 3 und Take 1 und was weiß ich was. Also du kommst mittlerweile wirklich bei veröffentlichte Stücke locker über 500. Ich bilde mir ein, es waren um die 210, 220, die die Beatles zu Lebzeiten veröffentlicht hatten.
Jo. Wo wir bei den Beatles gerade sind, mal die Frage für dich. Erkläre mir mal bitte, warum Disney Plus Let It Be rausbringt, wo doch eigentlich die bessere Variante oder die ruhmhaftere Variante die Peter Jackson Version ist, die Serie. Warum haben die nochmal diesen alten Film abgestaubt und dann wieder reingebracht? Ja.
Also erstmal für mich persönlich, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich war ja er kam raus kurz bevor ich in Urlaub bin und seither war ich schon froh, dass ich unseren gemeinsamen Film noch geschafft habe. Deshalb muss meine persönliche Meinung noch ein bisschen warten, aber er war ja schon ein ziemlich legendärer Film, den es ewig auch nirgendwo zu sehen gab.
Du konntest ihn sehen auf der Internet Archive, da gab es den.
Ja. Ja, aber sagen wir mal.
Ja, gut, also jetzt nicht am.
Du musst erstmal auf die Idee kommen, da zu suchen. Und klar konnte jeder, wenn er wollte, irgendwo diesen Film sich herholen, aber er war immer von den Beatles selber oder von den ehemaligen Beatles dann in den Giftschrank gesperrt worden. Und es war immer so dieses Gefühl, boah, da guckst du einer Band zu, wie sie zerfällt. Hm. Und das wurde ja immer festgemacht an dieser Stelle, an der Paul McCartney George Harrison erklärt, wie er Gitarre spielen soll bei einem bestimmten Track und George ihm dann irgendwann sagt, hey, ich spiele, was du willst, ich spiele auch gar nicht, wenn du willst. Hm. Und das klingt, also ich habe es in zig Büchern gelesen und geschrieben, klingt das natürlich dann gleich nach einem Riesenstreit und ja, es ging dann auch auseinander erstmal. Mhm. Aber wenn du es dir dann in zum Beispiel diesen Get Back-Ding anguckst, ja, also klar, ich meine, da hocken Musiker Tag für Tag aufeinander, mittlerweile seit zu dem Zeitpunkt 6 Jahren und jetzt dann nochmal von Kameras beobachtet. Klar, dass da irgendwann mal die Hutschnur auch bei Kleinigkeiten platzt. Von daher hab ich mir das immer schlimmer vorgestellt, als es dann bei Get Back war. Bei Let It Be kann ich es noch nicht beurteilen, aber natürlich würde ich wahnsinnig gerne mal diesen berühmten Cut sehen, wie das damals, also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, wie es damals gewirkt haben muss, aber ich bin froh, den im Vergleich dann sehen zu können. Vor allem, weil, glaube ich, in Get Back auch nicht alles aus Let It Be drin ist. Also der Peter Jackson hat ja sich aus allem bedienen dürfen und hat dann natürlich nicht das nur genommen, was in Let It Be drin war.
Also Get Back waren 438 Minuten, sehe ich gerade, ne? Mhm. Die drei Teile. Ja. Und Let It Be...
Ich weiß Let gar nicht. Let It Be... 80, 90? Der oder Film, war der länger?
Der Film... 70 war er 80 Minuten lang. Mhm. Und dann müsste der aktuelle, weiß ich nicht, gleiche Länge, 80 Minuten. Also schon ein Fünftel von dem nur, weniger als ein Fünftel der Länge. Ne?
Ja.
Aber was immer noch, selbst die 400 irgendwas Stunden, die haben ja, glaube ich, 50 Stunden Minuten. Aufgenommen, 60 Stunden aufgenommen halt damals. Ne? Ja.
Klar, da muss wahnsinnig viel Zeug dazwischen sein, was auch einfach nur blödes Gelaber ist. Oder... Von daher, man muss nicht alles sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass Peter Jackson hier schon alles rausgekramt hat, was irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Hm. Ich habe mal in diverse Bootlegs von damals reingehört oder hatte ja mal ein Buch, wo haarklein drin stand, welche Stücke sie an welchem Tag gespielt haben. Mhm. Und da war so viel Zeug dazwischen. Also sie haben halt viele Stunden damit verbracht, erstmal morgens zu jammen und halt dann irgendwelche alten Sachen zu spielen, die sie in Hamburg zum Beispiel gespielt haben oder die sie als 15-Jährige kannten. Mhm. Und die teilweise dann eine halbe Minute, Minute, bis sie dann zum nächsten Stück gegangen sind. Klar kann man sich das alles dann mal anhören oder angucken, aber ich glaube, auf Dauer muss selbst ich das nicht in Filmform vor mir liegen haben.
60 Stunden lang, ja.
Ja. Von daher ist so komprimiert wie jetzt bei Jackson, also komprimiert, find ich toll. Ja. Und ich bin trotzdem immer noch sehr gespannt auf Let It Be und freue mich echt, dass sie das jetzt noch rausgebracht haben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch auf Disney Plus das Star Wars Holiday Special. Dann sind wir alle glücklich. Hurra. Und die Originalversion natürlich.
Viel Glück damit. Da kann ich dir halt die Links geben zu den die Specialized Versions.
Ja, das klingt hervorragend. Ich habe sie letztens nämlich nicht gefunden. Hm. Nachdem jetzt George Lucas wieder irgendwo verkündet hat, dass die alten Fassungen definitiv nie irgendwo veröffentlicht werden. Hm. Gleichzeitig hat er irgendwas aber nochmal erzählt, dass es bei anderen Künstlern ganz schlimm findet, wenn die an ihrem Werk rumfummeln. Und fällt ihm nicht auf, dass es dann irgendwie nicht mit dem zusammenpasst, was er selber tut, aber okay. Mhm. Sei ihm gegönnt.
Miau Skywalker habe ich genommen. Ist ja nur Miau Skywalker.
Miau Skywalker?
Ja, oft erzählt. Miau Skywalker. Und es gab dann gerade damals zu den ganzen Re-Releases und Recuts, haben dann die Jungs von Penny Arcade einen Comic gezeichnet, der war: Hi, I am George Lucas. And finally I can show you what my plan for Star Wars was. The hero was a cat named Meow Skywalker. Und dann so eine Katze im Lichtschwert im Bild mit so Jedi-Umhang.
Ja, glaube ich Meow sofort. Meow Skywalker.
Aber eventuell müssen wir uns dann Land and Beam angucken und drüber sprechen. Ich meine, wir haben nur noch einen
Poirot-Film.
Hercule Poirot-Film, oui. Hm. Und danach mischen wir uns vielleicht mal einmal eine andere Filme suchen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe nichts gegen Let It Be.
Weil Get Back ist mit 468 Minuten vielleicht ein wenig zu lang für einen Podcast.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Gut, dann mache ich jetzt auch mal diese Spotify-Top-Liste von den Beatles zu.
Zack. Spannend, aber gerne wieder. Quiz, ich bin immer Freund von Quizzen. Das Quiz, die Quiz. Man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Im Zusammenhang mit Musik ist mir letztens noch mal was begegnet, was ich tatsächlich vergessen hatte. Kennst du die Geschichte von Mozart und der Sixtinischen Kapelle?
Nee.
Hast du bestimmt auch schon mal gehört und ähnlich wie ich vergessen. Und zwar gab es ein Stück, das nur in der Sixtinischen Kapelle gesungen wurde. Das, mein Lateinisch ist schlecht, Misere mei, Deus. Also, ja. Das ist 1630 von Allegri komponiert worden und wurde halt nur im Vatikan aufgeführt und nur in der Karwoche. Es gab also jeder, der es gehört hat, wusste, es existiert, dieses Stück, aber kein Mensch außerhalb hat es jemals gehört. War also quasi der ultimative Kopierschutz, weil, ja, wie willst du es, ne? Und dann ist in 1770 der 14-jährige Mozart in der Sixtinischen Kapelle gewesen, als dieses Stück aufgeführt wurde. Und er hat es danach aufgeschrieben aus dem Gedächtnis.
Der Meister.
Genau. Und ich habe mir hier eine Seite aufgerufen, weil ich natürlich nicht weiß, wie kompliziert das Ganze ist. Moment, wo steht's denn? Es ist ein Chorwerk und das irgendwo stand, es sind ein neunköpfiger Chor und fünf Stimmen, genau, ein fünfstimmiger Chor singt eine Version des Stücks, während ein vierstimmiger Chor an einer anderen Stelle des Raumes eine ornamentierte Variante davon singt. Das Ganze, cool. Wir reden von 12 bis 13 Minuten. Und dann eben mit zig Variationen. Das eigentliche Stück ist natürlich nicht so wahnsinnig lang und abwechslungsreich, aber Mozart hat das ganze Ding, die 13 Minuten, aufgeschrieben. Und gab es Ärger? Nein, der Papst war beeindruckt, als er davon gehört hat, und hat ihm den Titel Ritter vom Goldenen Sporn verliehen. Ja. Ich meine, es hat sich natürlich auch danach nicht groß verbreitet, weil Mozart das jetzt nicht in Druck gegeben hat oder sowas. Aber mit 14 Jahren da zu sitzen, einmal ein Stück zu hören, Wahnsinn. Und dann halt abzuschreiben, Wahnsinn. Aufzuschreiben, jo. Fantastique.
Zu dem Thema so minimal ähnlich war ich gestern auf dem Chorkonzert. Und das waren zwei Chöre. Im ersten sang ein guter Freund von mir mit. Die haben eher so ihre Reise durch die Jahrhunderte gemacht, so 14. Jahrhundert, frühe Gesänge, spätere Gesänge, 19. Jahrhundert. Und der andere hat so Gegenwartsgeschichten gemacht, aber das waren auch mal manchmal nur so Kids, die was gesungen haben, manchmal auch ein bisschen wild. Hatten dann aber auch der zweite Chor zum Beispiel Britney Spears' Toxic. Für Klavier und drei Stimmen umgeschrieben. Das war richtig gut. Also das war mein heimliches Highlight bei dem zweiten Chor. Und der erste Chor, da habe ich gestaunt, zwei Stücke, natürlich wie das Programm gerade unten liegen, ich kann jetzt nicht wieder runterrennen, raufrennen. Es sei denn, du möchtest es mal machen, dann kann ich dir ich mach's mal, damit ich dir die Komponisten, dir und euch da draußen die Komponisten besser nennen kann, wer da mal zuhören und mithören möchte. Bleibt mir mal ganz kurz gewogen. So, das soll schon eine Würdigung erfahren, die ganze Sache. Das Konzert hieß Melodien des Lebens. Gut, man könnte sagen, generisch vielleicht, ja. Aber umfasst ganz gut wirklich die ganze Thematik. Zum einen halt der Chor Lieder der Welt, wo mein Freund Martin mitgesungen hat. Und dann das VHS Stimmbildungsensemble der Stadt Essen.
Okay.
Und jetzt sag mir mal, Jürgen, was ist jemand, der für die Co-Repetition zuständig ist?
Was? Für die Co-Repetition?
Naja, die Mitwiederholung, aber was heißt das? Ich weiß es nicht, das steht aber auf dem Programm drauf.
Nee, keine Ahnung.
Möchtest du nachschlagen? Soll ich nachschlagen?
Ja, gerne. Ich schlage nach. Uno-Moment.
Ja.
Co-Repetition.
Ich habe nie gehört das Wort, noch nie gehört. Nee.
Also es gibt, wenn ich das eingebe, kommt als nächstes der Chorrepetitor in einem Wort.
Ja? Okay, gerne.
Da steht dann, ein Chorrepetitor spielt am Klavier statt des Orchesters. Was? Spielt am Klavier statt des Orchesters. Wenn Sänger, Chöre, Instrumentalisten ein Stück neu lernen oder wiederholen.
Ah, okay.
Okay. Dann gibt darüber hinaus in Einzelproben korrigierende musikalische Hinweise.
Langsamer singen, schneller singen.
Ja, genau.
Alles klar, hatte ich das geklärt.
Mhm.
Da gab es zum Beispiel einen Komponisten oder Texter namens Johannes Steuerlein.
Steuerlein? Sagt mir nix.
Mir auch nicht.
19. Jahrhundert? 18. Jahrhundert?
Du hast die Wikipedia auf, guck gerne nach. Also ich habe
Johannes Steuerlein. Ich dachte, sie steht auf dem Programm mit drauf.
Nee, das wurden ein paar, gut, die Jahrhunderte hat er erzählt, da gab es ein bisschen andere Moderation zwischen den Songs, aber ich habe mir jetzt nicht gemerkt unbedingt zwingend.
Ach, also, der ist wirklich alt. Also von dem wurde was gespielt und du hast es gehört?
Ja, die Pointe kommt noch. Also von wann ist der?
1546 geboren, gestorben 1613.
Wie Ezio quasi, ein genau. Zeitgenosse Ezios. Der Track hieß Mit Lieb bin ich umfangen.
Steht hier sogar auf der Wikipedia.
Mhm. So, ich kannte den aber unter anderem Text. Ich kannte den als Kirchenlied. Und das Kirchenlied heißt Auf Seele Gott zu loben. Ich kenne sogar den Basslauf dafür, den Basssatz. Also, das fand ich ziemlich spannend, dass die auch damals schon Remixes gemacht haben. Nicht nur Mozart hat sich das alles abgehört, sondern eben auch hier irgendjemand hat Steuerleins Song genommen und gesagt, Mensch, das mit Lieb bin ich empfangen, da kann man auch noch ein anderes Stück draus machen.
Ja. Ich meine, das gibt's zumindest in der, im Gotteslob habe ich es öfters gesehen und ich bilde mir ein, auch im evangelischen Gesangbuch, dass dann ja gerne dran stehen Musik von, keine Ahnung, dem und dem, 1600 irgendwas, Text 1970 und dann irgendein anderer Name halt. Das wird ja wahrscheinlich vorher auch schon einen Text gehabt haben, die jeweiligen Stücke, die sie dann halt ausgetauscht haben. Wäre jetzt so meine Vermutung.
Oder manchmal auch, habe ich auch schon mal in so Gesangbüchern gesehen, nach einem schwedischen Volkslied oder was, so Geschichten halt dann da, ne, wo dann auch gesagt, okay, wir machen da mal ein Ding draus. Hat der Luther gerne gemacht. Luther hat ja damals die damaligen Top 10 Hits genommen, die sie in den Wirtshäusern gesungen haben und hat dann die Texte umgeschrieben, dann christliche Songs draus gemacht.
Okay.
Martin Luther.
Ja. Ich bin hier gerade noch fasziniert bei Johann Steuerlein. Also hier stehen halt gerade mal 5 Lieder oder 5 Stücke.
Aha.
Oder, eins heißt, oder sind geistliche Hochzeitsgesänge zur Gebrauche in Kirchen und Schulen. Das alte Jahr ist vergangen. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Das ist wohl tatsächlich im evangelischen Gesangbuch gelandet.
Das Wie alte Jahr ist vergangen, kommt mir auch bekannt vor.
Genau, muss ich sagen, als evangelisches Gesangbuch 59. Wie lieblich ist der Mai?
Es gibt eine neue Version. Das Jahr steht auf der Höhe. Das ist auf Steuerleins. Nein. Doch, das ist auch wieder drum umgeschrieben worden auf die Melodie.
Okay. Und dann eben dieses Wie lieblich ist der Mai aus lauter Gottesgüte und Mit Lieb bin ich umfangen. Es steht aber hier in dem wirklich kurzen Wikipedia-Artikel, Angeblich hat Steuerlein die gesamte Bibel in Gesänge umgewandelt. Nachweisen lässt sich allerdings nur eine 1581 erschienene Verreimung von Jesus Sirach.
Mhm.
Okay.
Der Meister.
Ja. Ja. Aber existiert halt praktisch nichts mehr. Ja. Mhm. Wahnsinn, 1546. Und wie klang das Stück? Mhm.
Nun, ich kenne ja die deutsche Variante davon halt. Also, es klang folgendermaßen. Mal gucken, das müsste, ob das ist ja eigentlich auch ziemlich bekannt. Das müsste auch in der. Mal gerade nach, live on tape hier.
Ich kann in der Zwischenzeit auffüllen, dass Josef Steuerlein Rechtswissenschaft studiert hat, Stadtschreiber in Wasungen war, Notar, kaiserlicher Notar und dann eben Komponist und Texter. Rudolf II. Hatte ihm die Dichterkrone verliehen.
Okay. Mhm.
Da gab es auch echt einiges an Büchern, aber ich fürchte, das werden alles nur irgendwelche Abhandlungen für die Uni sein.
Aha, so, das Buch ist im evangelischen Gesangbuch drin, das Lied auf als 690. Text ist von Martha Müller-Zietzke von 1947 und die Musik von Johann Steuerlein 1575. Und es klänge dann zum Beispiel so. Und dann kam noch ein Lied. Das kam von Giovanni Giacomo Gastoldi. Den schlage ich dir jetzt mal nach, während du da reinguckst mal. Der Giovanni Giacomo. Erster Treffer sofort, sehr schön. 1554 bis 1609 war ein Komponist der späten Renaissance und früheren Barockperioden. Hat mehrere Bücher voller Madrigal-Sachen komponiert. Und mal gucken. Ah. Wird nicht gefunden, leider.
Hm.
Hörst du gerade rein?
Ich höre gerade rein, finde ich toll. Also ich liebe so schöne Chormusik.
Bisschen viel Hall, aber gut sonst.
Ja, aber in der Variante ist jetzt ein bisschen viel Hall und mich verwundert ein bisschen, dass ständig das Quartett irgendwo anders in der Kirche steht, wenn sie dann wieder anfangen zu singen. Aber okay, grundsätzlich eine sehr schöne Version oder das Stück ist toll. Ja.
Also von Giacomo hieß das Stück A Lieta Vita an hellen Tagen.
Mhm.
Und der Gag daran ist, ich denke, das kenne ich doch auch schon wieder. Und richtig, es gibt eine Hymne, die geschrieben worden ist im Jahr 1500. So, der Giovanni Giacomo Gastoldi hat 1591 eine Tanzmusik geschrieben. Und zwar eben besagte An hellen Tagen. Und daraufhin hat dann Cyriacus Schnegers, bester Name überhaupt, im Jahr 1594, drei Jahre später, hat er dann einen Remix gemacht. Da sind die heutigen Popmusiker nichts gegen. Und das klingt dann so, hier kann ich dir leider nur ein schäbiges MIDI-File liefern. Mhm. Aber auch ein tolles Lied. Da ist vor allem der Rhythmus ziemlich gut. Ich habe noch nicht das MIDI-File gehört, ob die es hinbekommen.
Schauen. Der springt hier. Also ich habe jetzt einen Wikipedia-Eintrag von dir bekommen und da ist ein MIDI-File damit drin. Ah ja, da. Okay. Ich höre mal gerade ein bisschen. In dir ist Freude. klingt beschwingt. Mhm. Und schon ist es rum. Ich nehme an, der eigentliche Chorsatz war dann ein bisschen länger als das MIDI-File, aber ist sehr, sehr schön.
Das ist im Prinzip eine Strophe und davon gibt es eins, ich weiß gar nicht, wie viele Strophen es gibt, aber ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wie viele Strophen es gibt.
Hier aber steht irgendwas anscheinend.
Die deutsche Wikipedia. Nee,
hier ist irgendwas mit zwei. Two stanzas auf 16 short lines. Mhm. Also allzu lang kann es nicht gewesen sein.
Also im Englisch, im Italienischen gab es halt 1, 2, 3, 4, 4 Stück irgendwie.
Okay.
Ja. Eins, ja. Aber jedenfalls mag ich das gern, weil es eben einen coolen Rhythmus hat. Das Ganze ist also nicht jetzt so ein sehr getragenes, trauriges Lied, sondern wenn man sagt, in dir ist Freude, dann spiegelt auch die Musik das wider. Also wie du sagst, beschwingter Klang so ein bisschen davon.
Ja, also es klingt halt eigentlich wie ein damaliges Tanzlied eher. Mhm. Mich wundert, dass auf der Wikipedia-Seite was von Christmas Carols drin steht, aber Gott kann ja auch mal sein, dass es da mal ein bisschen flotter zur Sache geht. Mhm. Sehr schön. Mhm.
So viel zum Thema Historie mit über die Musikhistorie lernen. Genau. Mit Off Topic.
Von nehmen wir alles mit. Ja. Mhm.
Über Giovanni Giacomo Gastoldi. Ja, und das fand ich witzig, dass eben halt diese beiden Tracks, die ich als so mitgesungen habe in diversen Kirchen, auf einmal dann noch viel älter waren und ich die dann wiedergefunden habe. Also alles in allem war ein ziemlich rundes Konzerto gestern.
Mhm. Sehr cool.
Also ein sehr kulturell hochwertiges, zwei sogar kulturell hochwertige zwei Wochen zwischen dieser und der letzten Aufnahme.
Ja, das stimmt. Und irgendwie hatte ich Italien dann auch nicht losgelassen.
Wenn du so willst, genau. Also wieder westlich der Adria, da war der Giacomo am Start. Dann Italien Connection wieder mit Assassin's Creed Shadows irgendwie. Gucken, welche Templer da von A nach B fahren. Aber wir können ja wieder mal in die Niederung abstürzen. Ich habe wieder auch Bauersuch Frau gesehen, zweimal international in den letzten beiden Wochen.
Gott sei Dank.
Als herbes Kontrastprogramm zur Hochkultur der letzten Jahrhunderte. Mhm. Ah, schon interessant, muss ich sagen. Das ist schon interessant. Ich weiß manchmal nicht, warum drehen die das? Wollen die wirklich den Bauern oder den Bäuerinnen Partner verschaffen? Ist es nur Bespaßung des Publikums? Beides irgendwie. dann hast du welche dabei. Ich weiß nicht, das Konzept habe ich schon mal erklärt. Ja, kennst du ja auch, die Bauern treffen dann irgendwie, bewerben sich und dann kommt die Scheunenfest. Früher konnten sie welche auswählen, eine und so. Und jetzt dürfen sie mehrere mitnehmen. Und da gibt es etliche, die zwei mitgenommen haben, zwei Frauen oder zwei Mädels. Und ach, nee. Und mein Vater meinte, einer hat schon mal fünf mitgenommen, wo ich auch sage, was ist ein Quatsch, eine Woche bist du da mit fünf Frauen. wie willst du da herausfinden, welche der fünf Frauen irgendwie diejenige welche ist oder so? Also, ja. Da sind noch ein paar abgereist schon, weil sie dachten, uns wir sind Schnauze voll und so, die Männer haben irgendwie sich nicht richtig äußern können. man kann sich die Haare raufen teilweise, aber es ist interessant. Es gibt noch zwei Folgen, dann ist die Staffel wieder durch und ich bin verschwunden. Ich muss das Land verlassen, fluchtartig. wer RTL Plus hat, ich glaube, kann man alles noch gucken oder so. Also es ist interessant.
Ja, toll.
Mit Werbung könnte ich es nicht ertragen. Mit Werbung ist es zu hart noch. Da musst du noch länger vom Fernseher ausharren. Hm. Nee. Let's Dance ist Zielgerade, oder? Ist fertig? Nein.
Ja. Mhm. Seit jetzt am Freitag. Ich habe gestern und vorgestern das Finale noch geguckt über RTL Plus. Deshalb bin ich hier gerade auch sehr dankbar, dass du mir das gerade sagst. Ich muss es demnächst mal kündigen. Genau, hier habe ich die Mail. Also das Finale ist durch. Hurra, hurra. Vom Halbfinale hast du logischerweise auch nichts mitgekriegt.
Nee, letztes Mal noch vier Paare dabei beim letzten Mal. Hast du
genau, erzählt. Richtig. Und also beim Halbfinale, können wir kurz machen, ist dann ich fand die Rausgabe sehr schön grundsätzlich, aber es ist dann tatsächlich eben jetzt endgültig an Katrin rausgeflogen. Also die Influencerin, die definitiv am schlechtesten getanzt hat, aber die halt es einfach geschafft hat, die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen. Und da merkt man wieder, wie viel das ausmacht. Es war also so, wie es sein sollte. Am Schluss waren die drei besten Tänzer im Finale.
Gott sei Dank.
Ein bisschen schade fand ich es um Mark Keller. Das hatte ich, glaube ich, erzählt. Das war ein paar Folgen früher. Der ist halt ausgeschieden, weil er mit dem Fuß ja dann was hatte. Und beim Finale gibt es ja immer mehrere Tänze. Und das letzte nennt sich dann immer Freestyle. Da dürfen sie halt wirklich die verschiedensten Tänze miteinander kombinieren und eine Geschichte erzählen und in Verkleidungen und bla. Und Mark Keller liebt ja die alten Musical-Filme. Also der singt, der steppt, nur richtig tanzen hat er halt nie gelernt. Und das hätte ich wahnsinnig gerne gesehen, wenn er da so eine alte Hollywood-Nummer dann quasi irgendwie mit aufgeführt hätte. Du darfst auch andere Tänzer noch mit auf die Bühne holen. Also sprich bei Detlef zum Beispiel waren wirklich viele von den Profis dann nochmal im Hintergrund, die mitgetanzt haben und das Ganze ein bisschen aufgefüllt haben. Also es ist einfach nochmal eine Riesenshow. Und das hätte ich halt gerne in diesem alten Hollywood-Glanz mit Marc gesehen. Ging nicht, ist okay. Aber wie gesagt, die drei Besten waren am Schluss da. Von daher, wer davor in welcher Reihenfolge rausfliegt, ist dann auch wurscht. Und so wie es jetzt lief mit Ann-Kathrin auf Platz 4, ist mir das sehr recht gewesen. Und das Finale, ich war wieder so dankbar darum, dass wir es über RTL Plus geguckt haben, weil es echt lange ging. Also die haben die Sendung 2015 angefangen und ich bilde mir ein, am Schluss haben sie gesagt, das wäre jetzt 12:30. Und da ist ja bei mir dann oder bei uns hier die ganze Werbung rausgeflogen. Entsprechend würde ich sagen, locker eine Stunde kürzer. Also es ist nicht nur die Werbung raus, sondern es fällt dann auch ja immer noch die ganzen Sprüche, die Vicky dann immer vorher noch sagt, so von wegen, es gibt übrigens auch Ablaufwerber zu gewinnen und nicht nur das und Also es wird schon viel, es wirkt alles viel gestrafter und entsprechend konnten wir die Sendung genießen. Es waren alle Profis nochmal da. Marc konnte halt immer noch nicht tanzen wegen des Fußes. Dann Tillmann, wo ich mir immer noch nicht merken kann, wie der mit Nachnamen hieß. Der war in einer Staffel mal bei der Höhle der Löwen. Der war auch recht früh ausgeschieden und auch der konnte nicht tanzen, weil er sich beim Trampolinspringen hat er sich auch Sprunggelenk verletzt. Meine Güte. Da war es nicht wirklich schade drum, weil ich nicht tanzen konnte. Und so war es halt nett, nochmal alle zu sehen. Wie üblich guckst du dir dann diese ganzen Leute an und sagst, ach stimmt, der war auch dabei. Am Schluss bleiben halt immer 4, 5 Gesichter hängen und der Rest ist halt weg.
Ja,
ist aber normal, denke ich. Und die eigentliche Sendung, gerade bei dem letzten Freestyle haben sie wieder alles aufgefahren. Ich mochte persönlich tatsächlich sehr den Tanz von Jana, ich kann es nicht aussprechen, Wosnica, die ist RTL-Sportmoderatorin, macht viel beim Football, aber das gucke ich ja nicht, deshalb kannte ich sie gar nicht. Und deren Freestyle war wahnsinnig viel, tatsächlich einfach nur tanzen. Also keine riesen Show drumherum, es gab schon eine Geschichte, die erzählt wurde, aber es war wahnsinnig viel Tanz. Während bei Detlef Soest und bei Gabriel Kelly halt nochmal einiges mehr aufgefahren wurde an drumherum. Was auch okay ist, im Vergleich zu früheren Jahren war es schon eher gemäßigt, aber so mochte ich die reine Tanzerei einfach mehr. Und gewonnen, falls du das unbedingt wissen möchtest, hat am Schluss dann tatsächlich der beste Tänzer, es war Gabriel Kelly. Verdient, also wirklich verdient. Das ist unbenommen von Show 1 an, war der immer der Beste, weil er vor allem, also mittendrin hat er auch mal schlechtere Wertungen kassiert, das passiert immer bei den Leuten, aber er war von Anfang an entweder gespielt so locker oder wirklich so locker, dass es halt immer nach Spaß aussah und nie nach Arbeit. Und das ist ja die hohe Kunst, das so zu vermitteln.
Richtig, richtig, richtig.
Und also Gott, die Jury hat natürlich Sachen gelobt, die ich nicht sehen kann bei den wilden Schnitten, die die Kamera teilweise macht, gerade an Fußarbeit und sowas. Aber die Ausstrahlung, das, ja, der hat einfach super getanzt. Vollkommen in Ordnung, dass der gewonnen hat. Die anderen beiden hätten es genauso verdient vom Arbeitseinsatz her, aber vom Tänzerischen war er einfach, ja, Gewinner. Vollkommen
zurecht. Der
Meister. Genau. Und sie gehen auch alle mit auf die Tour, die im November, die im Oktober stattfindet, aber da bin ich ja dann nicht dabei. Nachdem ich mir die Kartenpreise mal angeguckt habe und geguckt habe, wo man dann da in so einer, zum Beispiel in Köln in der Lanxess Arena sitzt. Mhm. Und ich glaube, da hast du keinen Spaß, irgendwelche Tänzer, also irgendwelche Leute da irgendwo in der Mitte der Halle rumhüpfen zu sehen, während du an den Rändern der Arena hockst und wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf irgendeine Leinwand gucken musst. Das kann ich auch zu Hause machen. Also, nein.
Aber die Preise, nennen sie uns.
Ich müsste gerade mal gucken, das war irgendwas über 100 Euro, glaube ich. Warte mal.
Okay.
Lanxess Arena. Zack. Eventim.de oder wie der Vater einer Kollegin von mir immer sagt, Eventime.
Sehr ja. Gut.
Genauso hatte ich heute, das kann ich erzählen, während ich nach den Köln-Karten suche. Ständig statt Thalia hat eine Kundin am Telefon ständig Taelia gesagt. Und ich dachte, ich sag nix. Das Telefonat ist ja gleich rum. Und dann ging es ständig weiter. Und dann war das Telefonat endlich vorbei. Dann ruft die nochmal an, um mir nochmal zu erzählen. Ja, Taelia hat doch einen Fehler gemacht. Ich würde es doch gerne bei Ihnen kaufen. Nun gut.
Ach, Thalia, also. Meinst du den Buchladen? Ach du
genau.
Meine Güte. Ach so.
Richtig. So, es gibt mehrere Kategorien. Kategorie 5 wäre tatsächlich ab 70 Euro. Ich weiß nicht, ob du die Lanxess Arena kennst.
Nee, nie gewesen.
Das ist, also da wird unter anderem auch Eishockey gespielt. Und da geht es an den Rängen wahnsinnig schnell steil hoch. Und Kategorie 5 sind die letzten beiden Reihen ganz oben unter der Decke, ganz hinten eben und dann, ja. Kategorie 4 ist auch noch zu haben für 90 Euro, das sind dann die zwei Reihen davor.
Okay.
Kategorie 3, da sind wir dann bei den 100 Euro, das ist, 6 oder 7 Reihen sind das dann. Also wird zu lange Block, warte mal, was steht hier? Genau. Für Leute, die sich damit auskennen, Oberrang 716. Es gibt dann einen 360-Grad-View. Ah, wunderbar.
Aber kann man denn aus diesen oberen Dingern überhaupt die Tänzer und Tänzerinnen sehen? Oder kann man nur so kleine Striche irgendwo ganz weit da unten
wahrnehmen? Also wahnsinnig viel kann man da nicht sehen, meiner Meinung nach. Ich habe ja die drei Fragezeichen live da gesehen. Und da saß ich relativ nahe an der Bühne und da siehst du nichts mehr. Warte mal, ich mache hier gerade noch, nein, nicht Bremen. Das ist natürlich zurückgesprungen. Die teuersten Karten waren dann nochmal ein Zacken teurer. Komm, lade nochmal hier. Also, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Alle Kategorien. 191, oh nee. Jetzt bin ich hier irgendwo. Ach, okay, ich bin im Premium-Bereich gelandet. Das gibt es natürlich auch noch. Du kannst dir für 191 Euro die Loge kaufen.
Okay.
Und hast dann noch wahrscheinlich irgendein Klimbim dazu. Noch ein kaltes und warmes Buffet vor dem Einlass. Was haben wir noch? Ein Guest-Service, was auch immer das dann letzten Endes heißen mag. Also ja, das könnte ich natürlich auch noch mir leisten. Sonst VIP-Packages hier nochmal, gehen wir gerade nochmal rein. Die teuersten Plätze haben gekostet 119 Euro. Da gibt es auch noch ein paar, aber die richtig guten, teuren sind halt schon lange weg. Und diese, da bist du dann wirklich auch jenseits von gut und, also was heißt jenseits von gut und böse? Es gibt, mal gucken. Doch, es gibt einen 360-Grad-View, sehe ich hier gerade, wenn man dann draufklickt. Und natürlich funktioniert es jetzt nicht mehr. Wo ist er hin?
Musst du Flash aktualisieren?
Genau. Das gibt es doch nicht. Gerade ging es. So, 360-Grad-View. Jo, also sagen wir es mal so. Die bauen eine große Bühne in die Halle rein auf. Also da, wo normalerweise Eishockey gespielt wird, sind in anderen Veranstaltungen Stühle gestellt. Die kommen größtenteils da weg und dann wird halt stattdessen da die Tanzbühne aufgebaut. Aber selbst der teuerste noch erhältliche Platz sitze ich viel weiter weg, als ich im Let's Dance Studio damals gesessen habe.
Klar, klar.
Und also da sieht man, ja, also ich erkenne wahrscheinlich noch, wer da tanzt, aber das war's auch. Und das ist mir keine 120 Euro wert. Also
bin ich bei dir.
Man hätte wahrscheinlich für 120 Euro, wenn man am ersten Tag oder am zweiten Tag gekauft hat, wirklich gut sitzen können und die Leute gut sehen können. Aber da war ich halt einfach schlicht zu langsam. Und ist aber auch nicht so schlimm. Da tauchen halt die Top 3 der Promis auf mit ihren Tanzpartnern und dann noch wahrscheinlich diverse andere. Und ganz viel Profi-Tänze dann mit na, im Ensemble.
Ja, nicht schlecht, aber ich würde mir dann, wenn, eine Karte dafür holen, dass ich nah dran bin, aber für den Preis bin ich raus. Also eben. Geht mir wie dir. Denn dann sehe ich es halt auf der Leinwand und das ist dann so wie zu Hause vom Beamer sitzen, so ein bisschen ja. Irgendwie, ne?
Ne, ich gucke gerade mal, ob ich das Bild nicht einfach so, zack, ob ich dir das nicht in unseren geheimen Chat packen kann.
Oh ja, in Patreon-Chat, zeig mal.
So. Also das wäre der Ausblick von diesem 120-Euro-Platz, den man jetzt noch haben kann.
Und vorne rechts dieser schwarze Bereich, da tanzen die drauf?
Nee, es wird sich dann weiterziehen. Also du siehst ja, die Stühle, die da vorstehen, die kommen normalerweise alle weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit dann tatsächlich die eigentliche Tanzbühne stehen wird, aber der Bereich wird normalerweise betanzt da unten. Also sie kommen also schon näher ran.
Der ganze Innenbereich mit den sechs Blöcken ist dann weg oder was?
Genau. Okay, ich weiß aber nicht, wie viel davon sie tatsächlich als Bühne verwenden. Vermutlich wird das, was du jetzt vorne in der Mitte siehst, weiter nach hinten gezogen von der Breite her, aber eben nicht bis an den Rand bespielt. Jo.
Und das ist die Lanxess Arena?
Das ist die Lanxess Arena, ja. Uh-huh.
Die sieht ein bisschen alt aus, so muss ich sagen, ohne jetzt die Kölner irgendwie angreifen zu wollen.
Ich habe sie
für neuer gehalten, das Ding. Also.
Die ist nicht so alt, warte mal.
Auch also, die Musikanlage, Lautsprecher hätte ich auch für mächtiger gehalten und neuer halt. Aber
so, spannend. Mal gucken. 1998 ist das Ding eröffnet worden.
Oh, okay. Geht bald auf die 30 Jahre zu, ja.
Sie zählt zu den größten und modernsten Veranstaltungshallen der Welt. Heißt der Welt, es auf Wikipedia. Naja, das muss ein Kölner geschrieben haben.
Solange man da keine Seeschlachten drin fahren kann und das Ganze nicht mit Wasser fluten kann, ist es eh alles nichts. Also da haben die Römer wieder die Nase vorne. Vor ein paar tausend Jahren, die schon in ihren Kolosseen alles abdichten konnten, vor allen Dingen, und dann da die Schiffe fahren lassen konnten.
Ja.
Quasi Assassin's Creed zum Nachspielen im Kolosseum.
Ja, aber also 18.600 Plätze für Eishockey. Wenn es Handball gibt, sind sogar noch ein paar Plätze mehr und insgesamt 20.000 Plätze, also wenn dann da unten der Boden bestuhlt ist. Heide Witzka. Aber das Geld spare ich mir.
Ja. Das kannst du lieber für Champagner ausgeben für die Folge 90 oder 100, dann werden wir hier aufnehmen. Oder unsere nächsten Live-Podcast. Mal gucken, wo wir den hinkriegen.
Genau, wenn du im Dezember dann wieder zurückkommst.
Aber wenn ich mal bei dir, wenn es kalt ist, ich muss mal zu dir hinkommen, ja, wenn es warm ist, dass ich nicht mehr mit Pullovern sitzen muss dann da. Dass wir mal das Bier trinken mit Freuden und dann uns dann es zur Kühlung trinken können. Ja. Nicht nur zum Hals befeuchten.
Genau, vielleicht meldet sich bis dahin dann Slumbo auch nochmal und
richtig, einiges abgetaucht, unserer Stamm
zu Kreuze kriechen.
Ja, du hast es schon angesprochen, wir haben beide einen Film gesehen. Wenn du
genau.
Nichts mehr irgendwie, ich könnte noch Diablo 4 erzählen, aber ich
habe nein, bitte
Diablo
nicht, 4 bitte
gespielt nicht. Nochmal. Bin da jetzt in der vierten Season, habe diesmal einen Totenbeschwörer in wahrscheinlich Level 70 irgendwie in den keinen drei Tagen. Also in der nächsten Season schicken sie dir wahrscheinlich die 100er per Post zu oder so. Also ich sehe schon kommen. Das wird alles immer einfacher. Aber egal, das ist das Einzige, was ich so mal rein, wo ich mal reingeschaut habe. Und eben halt natürlich in GT Sport auf der PS4. Aber mehr nicht. Also nicht der Rede wert. Nichts im Vergleich zu den Assassin's Creed Abenteuern und Open World Abenteuern im letzten Jahr.
Genau. Nee, dann springen wir doch noch flott, weil wir den Film ja auch nicht groß nacherzählen, sondern wie beim letzten Mal bei Mord im Orient Express ein bisschen im Wagen bleiben.
Ja, schon. Wobei wir den Wagen ja nicht, diesmal sind wir nicht im Wagen, sondern am Schiff, ne, glaube ich.
Tada, tada. Genau. Und der Pott, der ist auf dem Nil und das ganze Werk nennt sich Tod auf dem Nil. Wieder eine Agatha Christie-Verfilmung, wieder mit und von Kenneth Branagh und Teil 2 seiner vermutlich mittlerweile abgeschlossenen Trilogie. Ich habe jetzt zumindest nichts gefunden, dass er einen vierten Film plant.
Mal meine Notizen parallel in unser Dokument kopieren, in unser Patreon-Dokument. Aber ja, Jürgen. Der war jetzt 2 Jahre älter, weil er während Corona gefilmt. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Der war doch irgendwie noch nicht so alt, oder? Ich habe das irgendwie nicht mehr ganz.
Erschienen ist er 2022, ich glaube, aber der war eigentlich früher fertig.
Okay.
Und hat sich dann irgendwie verzögert. Ja, vielleicht haben sie sich bei Corona gedacht, wir wollen ja, dass das irgendwie. Warte mal, dass da Geld reinkommt. Ja, genau, das ist einer dieser Filme, die dann ständig verschoben wurden. Erst war er angedacht für den 7. November 2019.
Ja.
Dann ist 20th Century Fox von Disney aufgekauft worden und wurde im Rahmen dessen auf den 18. Dezember 2020 verschoben. Dann kam, hurra, hurra, Corona.
Ja.
Wurde also wieder ein knappes Jahr verschoben auf 2021, auf den September. Und am 11. Februar 2022 ist er dann tatsächlich rausgekommen.
Okay.
Jo.
Also glasklar vor Corona gedreht.
Genau. Und, ja. Genau, machen wir das so. Fangen wir so an. Genau, vor Corona gedreht. Gute 2 Stunden lang, 128 Minuten. Kenneth Branagh hat eben wieder Regie geführt, hat, möchte ich jetzt schon mal sagen, das Ganze auch wieder an der Kamera mit langen Einstellungen, mit vielen Kameraschwenks zeigen müssen, dass er die Regie führt.
Aber jetzt nicht zu gasig sein. Also ich fand, das war einer der besseren Punkte des Films, die Kameraführung. Ab und zu nochmal diese von oben Kamera, die wir schon aus dem Zug kennen und so. Ja. Schöne Blicke über Ägypten, die ja immerhin echter waren als die Blicke ins Digital-Lazarett oder so oder in den digitalen Poirot. Wir haben ja die, zu Anfang, Spoiler-Alarm, kriegen wir ja die Origin-Story des Bartes mit. Da lernen wir, warum der Meister überhaupt diesen Bart trägt. Und ja, richtig, das ist quasi die Geschichte, die wir zu Beginn sehen.
Ja, also es ist, wie du schon sagst, wie bei Mord im Orient Express von der Kameraführung her natürlich trotzdem toll gemacht. Nur manchmal hatte ich den Eindruck, der Film hätte auch 20, 30 Minuten kürzer sein können, wenn man die Kamerafahrten zusammengestrichen hätte.
Okay.
Aber auch hier gibt es wieder, wie also beim Orient Express gab es mal eine lange Kamerafahrt am Zug entlang, wo du von außen halt immer die einzelnen Leute gesehen hast, wie sie in Abteile gegangen sind oder irgendwo anders hingelaufen. Mhm. Auch das gibt's hier einmal, wenn du einer Figur folgst, wie sie halt wirklich das komplette Deck entlang läuft und dann irgendwann die Treppe runter, um halt, und sowas finde ich dann natürlich toll, weil sie zeigen, wie groß dieses Set tatsächlich war. Mhm. Und es ist schon extrem faszinierend, wie du schon sagst, es ist recht, also natürlich viel Digital ist dann doch dabei, aber weniger, als ich auf den ersten Blick vermutet habe.
Gut, spätestens ab dem Schiff auf dem Nil wird's realer, die ganze Sache. Ja, also vorher halt Belgien-Kampf in Gräben. Ja. Der Assassin's Creed Falke fliegt durch die Schützengräben und so weiter, halt dann da Schlachtennebel. Ja, okay, das war dann schon ein bisschen.
Ja, gut.
Oder halt auch der eben halt der junge Brannock irgendwie. Das war schon. Man merkt schon halt dann, vielleicht haben sie gespart dran. Ich hätte gedacht, dass sie nach den neuen Star Wars Filmen schon mal ein bisschen bessere digitale Fressen hinbekommen würden oder so.
Ja. Weil ich gerade überlege, waren das nicht sogar Ausschnitte aus einem alten Film, den sie mit ihm dann wiederverwendet haben? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich mochte den Anfang trotzdem eigentlich ganz gerne, außer dass er natürlich zu nichts geführt hat, außer dem Schnurrbart. Aber es gibt der Figur Poirot so ein bisschen Hintergrund, weil es natürlich nicht nur um den Schnurrbart geht, sondern dann eben auch um die
Catherine.
Genau, um seine geliebte Catherine, die er in beiden Filmen ausgiebig betrauert. Mhm. Und ja, also er wird eben bei einem Einsatz verletzt, nachdem er große Teile seiner Truppe mit seinem Plan gerettet hat, wie man eine Brücke einnimmt. Mhm. Aber sein Hauptmann tritt leider in eine Sprengfalle, die explodiert. Mhm. Der Hauptmann ist tot und er wird halt so im Gesicht verletzt, dass er sagt, so kann man mich doch eigentlich nicht mehr angucken. Und Katrin ihm dann eben vorschlägt, lass dir doch einen Bart wachsen. Mhm. Jo. Also,
wobei der Verletzung, Bart auch natürlich nicht das alles abdeckt, was
genau
man gesehen hätte bei der Verletzung, wolltest du wahrscheinlich richtig, gerade
das
sagen,
wollte ich gerade sagen. Das sah schon einiges größer aus, aber nun gut, vielleicht heilt es auch ein bisschen besser.
Ja, ja. Mhm. Guter Heilfleisch, der Herr Kühl. Bester Heilfleisch der Welt, bester Detektiv der Welt oder so.
Ja. Das war es dann aber auch mit dem Ersten Weltkrieg und wir springen
20 Jahre nach vorne, genau. Endlich mal wieder nach Assassin's Creed Schauplatz sozusagen.
Genau. Wir sind in einer Jazzbar, in einer verruchten Jazzbar. Ich habe den Namen vergessen.
Mit verrucht schlechtem Vollplayback war gleichzeitig leider auch. Mit verrucht schlechtem Vollplayback.
Ja, aber verflucht gute Musik.
Schon, die kann was. Wobei auch da die Frau und ihre Gitarre immer dabei, so ein bisschen albern. Später werden sie noch mit der Gitarre wiedersehen. Aber gut, irgendwann haben sie auch die Gitarre dann an die Wand gehängt und dann war so ein Gesang da war es deutlich besser.
Ja. Hier treffen wir auf jeden Fall schon mal auf einige der Figuren, die uns dann später nochmal auf dem Nil begegnen werden.
Darunter Wonder Woman.
Ja, genau, darunter Wonder Woman. Poirot ist halt nur der stille Beobachter einer Szene, wie eine Frau ihren Verlobten an Wonder Woman verliert. Oder zumindest der Beginn dieser Geschichte. Und schon springen wir wieder weiter. Das, oder?
Ja, 6 Monate später nach Origins, Assassin's Creed Origins.
Genau, dann sind wir beim nächsten AC. Und zwar hockt Poirot vor den Pyramiden. Das ist zum Beispiel so ein typisches Brannock-Bild. Also fantastisch die Kamera oder überhaupt die ganze Komposition.
Ja.
Aber denkst du, ein bisschen weniger künstlerisch hätte es auch getan.
Nichtsdestotrotz. Gut, du siehst halt eben wirklich ein bisschen Detail alles. Die Eier vom letzten Film, die beiden nochmal, die Süßigkeiten, die er da isst. Und siehst einen Baedeker, also der ist wirklich, geht schon rein. Vom großen Blick auf Pyramiden und Sphinx und Ägypten ins Kleine rein. Also so den Kontrast fand ich schon ganz, ganz, ganz prächtig eigentlich. Okay.
Ja. Ne, das stimmt schon. Da findet er, trifft er wieder eine Figur aus dem ersten Film, oder? Der Buck.
Der war der Zugchef, der für seinen Onkel den Zug geleitet hat, ganz genau.
Ja, genau. Ja. Und der ihn seiner Mutter vorstellt, die ist so ein bisschen, hat Haare auf den Zähnen, scheint ihren Sohnemann ständig beschützen zu wollen. Auf jeden Fall lädt Buck ihn ein, zu einer Hochzeit mitzukommen. Und Überraschung, Überraschung, Wonder Woman und der Typ aus dem Jazzclub heiraten gerade.
Beziehungsweise haben schon geheiratet, ist die Filterung gerade am Start. Die feiern sie nicht alleine Absurditäten, sondern mit ihrer, mit ihrer Kammerzofe, mit ihrer Patenmutter, Patentante, Patentante.
Ihrem Anwalt.
Deren Zofe, ihrem Anwalt, stimmt. Ihrem Ex-Verlobten.
Ja.
Und das waren sie eigentlich, oder?
Ich glaube, mehr oder weniger, weil die Sängerin aus dem Jazzclub.
Die ist auch mit dabei zum Singen.
Ist mit dabei und deren Nichte, die sind auch noch mit dabei. Genau.
Genau. Wo ich auch sage, okay, das ist eine ganz, ganz, ganz überschaubare Flitterwochen. Da würde ich aber zu viel kriegen, wenn die alle mitfahren würden. Du.
Genau. In diese Feierlichkeiten platzt aber noch die ehemalige Verlobte.
Ganz kurz, wir sind in einem Hotel, was ein ziemlich schlechtes CGI ist, im ersten First Cataract Hotel, dem ersten CGI-Hotel, was da so ganz ohne irgendwelche Verkehrsanbindung auf einmal am Wasser auftaucht. Also das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Tausend und einer Nacht und dem Palast auf Naboo aus dem ersten Star Wars. Also
das stimmt. Aber es könnte ja über Wasser versorgt werden.
Schon. Und Wasser ist auch dann wieder wie beim Traumschiff. Wir sehen wieder die ganzen kurzen Vignetten, wo die alle an Bord gehen oder wo sie alle wieder sehen, welche Leute dabei sind. Und hier, der ist hier, da, der ist da. Und wie du schon sagst, diese ganzen Leute, die wir gerade aufgezählt haben schon, die sind alle am Start. Und Jackie auch. Pardon, jetzt bist du wieder.
Nein, das ist alles gut.
Ich lasse dich wieder zu Jackie.
Es läuft nämlich darauf raus, dass das frisch vermählte Paar sagt, hey, wir müssen irgendwie von dieser Furie von der Ex-Verlobten endlich wegkommen. Und dann kommen sie auf die hervorragende Idee, sich einfach auf ein Schiff zu begeben und den Nil entlang einfach weiter zu feiern. Anstatt einfach zu sagen, hey, wir lassen diese Feierlichkeiten, ziehen uns zurück auf das Landgut und sind uns selbst genug, wie andere Paare in ihren Hochzeitsflitterwochen auch. Ja, aber nun gut.
Genau.
Jo. Stattdessen sind wir dann eben auf einem Raddampfer auf dem Nil und auch da, das war das Ding, was ich gerade irgendwann gelesen habe, dass die halt wirklich irgendwie eine Halle geflutet haben und diesen Raddampfer da drauf gesetzt haben.
Sehr
schön. Also der konnte nicht richtig schwimmen, logisch, er konnte natürlich auch nicht manövrieren, aber da war tatsächlich ein komplettes Schiff in einer Halle und also da war da nicht mehr viel CGI nötig. Das ist schon faszinierend, was der da reingebuttert hat.
Du merkst das höchstens an einer Stelle, da ist draußen helllichter Tag und dann schwenken sie zum Schiff rüber und das Schiff hat Beleuchtung an und die kann man sehen. Sag ich mir, naja, das passt nicht so ganz. Das haben sie das Schiff als Maske reingebaut oder das drumherum. Eins der beiden ist nicht echt jedenfalls. Oder die beiden waren nie zusammen am gleichen Ort. Da hast du gemerkt. Da war das einzige Mal, wo es durchgeblitzt ist. Ansonsten war es da eine recht runde Trickgeschichte.
Ja. Naja, jedenfalls erstmal sind sie alle glücklich, schippern ein bisschen den Nil runter und dann kommen sie zu diesem ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich kenne den Anblick, diese riesigen Pharaonenstatuen.
Ja, also vier das Stück ist der Tempel von Abu Simbel. Abu Simbel. Mhm. Und der wurde damals bei einem Staudammprojekt von Hochtief, einer Essener Bauingenieurfirma, wurde der höher gelegt, damit er nicht verschollen gegangen ist. Also diesen Teil des Nils gibt es so nicht mehr. Mhm. Der ist umgeleitet, erhöht worden, verbreitert worden und dafür haben die den ganzen Tempel verlegt.
Wahnsinn, okay.
Mhm. Quasi Fitzcarraldo in echt irgendwie.
Ja. Das zum Beispiel war auch so ein Ding, wo ich dachte, naja gut, CGI ohne Ende. Aber ich musste lernen, nee, die haben da auch verflucht viel nachgebaut.
Also, oder gedreht vor Ort aber auch dann da, wenn sie gesagt haben, Abu Simbel, die danken in den Credits, den ganzen Teams da unten und so, die haben da auch schon Aufnahmen gemacht.
Ja, das schon, klar. Aber es ist auch viel nachgebaut worden, um dann eben dort drehen zu können. Wahnsinn. Ja.
Ist dir aufgefallen übrigens, als die an Bord gefahren sind, von Ägypten aus, alle Mann an diesem Schnellboot da, mir kam es vor, als wäre, vielleicht auch ein Fernsehapparat, und der nicht kalibriert ist vernünftig, aber mir kam es vor, als hätten die schon ganz bewusst die Farben bei dem Film stärker im Post-Processing auf 60er Jahre getrimmt, so ein bisschen. Klar, sie haben auch gefilmt mit echtem Film und nicht mit Digitalkameras, aber gerade da kam es mir vor, als hätten die wirklich darauf geachtet, ein bisschen, weiß nicht, gelbe Filter, so. Also es sah auch schon, ein Bond-Film hätte aus den 60ern auch so aussehen können, so ein bisschen war mein Eindruck.
Also den Eindruck hatte ich jetzt nicht an einer bestimmten Stelle, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass die das alles irgendwie, dass die da irgendwie an der Farbskala gedreht haben.
Okay, okay. Also das, besonders stark, als sie an Bord gegangen sind des Schiffes, da habe ich dann gedacht, hoppla, jetzt geht's wirklich in Richtung, wir wollen zeigen, dass wir wie Bond so damals um die Welt reisen können.
Nee, ein bisschen extrem fand ich es gegen später an einer Stelle mal, wenn du eine Schwarz-Weiß-Aufnahme siehst, sprich ein Rückblick, den Poirot ja dann gerne macht, und dann ein Tuch plötzlich in Rot siehst. Mhm. Einfach damit das Ding halt auffällt. Ich dachte, boah, jetzt ist ein bisschen arg viel. Also das erinnert halt automatisch dann an Schindlers Liste, wenn das Mädchen im roten Mantel durch die Gegend läuft und alles andere schwarz-weiß ist. Aber gut,
nun eine Hommage vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht ja, war es eine kleine Hommage von Branagh an Spielberg.
Möglich, ja.
Gut, aber simpel, warum muss die was nachbauen? Warum die überhaupt da was nachbauen müssen?
Weil die sowohl den unteren Bereich dann halt, also genauso haben sie den unteren Bereich der Pyramiden nachgebaut, wo sich Poirot und der, wie hieß er, der Buck treffen. Mhm. Auch hier bei dem Tempel laufen sie ja an diversen Stellen rauf und runter und sind dann auch noch mal oben auf dem Tempel und gucken von da oben runter, beziehungsweise oben an den Statuen. Auch das haben sie noch mal extra wohl nachgebaut.
Na gut, ich würde auch sagen, vielleicht weil sie am echten Tempel keine Steinlawine hätten auslösen können.
Schmutz. Ja gut, ja. Das hätte man auch tricksen können, aber ja. Hm. Genau. Du sagst es, Steinlawine, das traute Paar stellt mal wieder fest, so ganz sicher ist das hier alles nicht. Hm. Nicht so ganz klar wurde mir, da weht doch mal kurz ein Wind, so ein Sturm kommt auf,
ja,
und fünf Sekunden später ist der wieder rum.
Der lange angesprochene Sandsturm und so weiter, die mir lässt grüßen, ja. Oder auch Assassin's Creed Origins.
Genau. Aber nun gut, das soll nicht weiter stören. Auf jeden Fall sind sie danach dann wieder an Bord des Schiffes. Und jetzt kommt es endlich zu dem, was dann am Schluss ein Poirot oder überhaupt ein Krimi ausmacht. Es wird jemand erschossen. Mhm. Und zwar natürlich, soweit können wir vielleicht noch gehen, die Braut bzw. die Ehefrau. Also Wonder Woman ist tot.
Genau, all ihre Wunder haben ihr nichts genützt, ihre Wunderkraft hat versagt und ihre Furcht, nicht lebend aus der Nummer rauszukommen, hat sich tatsächlich bewahrheitet.
Genau. Dann beginnt natürlich der klassische Krimi-Teil, dass Poirot alle verhört. Er neigt dazu, das hat er im ersten Film auch schon getan, aber hier ist es mir so richtig aufgefallen, der neigt dazu, einfach mal alles vorzuwerfen und zu gucken, wie die reagieren. Also er hat schon immer bei jedem irgendeine Theorie und am Schluss stellt sich meistens raus, stimmt nicht. Und ich habe noch nicht rausgekriegt, will er sie damit aus der Reserve locken oder glaubt er in dem Moment wirklich, er hat jetzt jemanden? Ich meine, der große Hercule Poirot muss es ja eigentlich vorher schon wissen, dass es Quatsch ist, was er da erzählt. Oder was heißt Quatsch? Also, dass es wahrscheinlich nicht stimmt. Aber der setzt die immer so unter Druck, dass ich das Gefühl habe, er scheint hier wirklich zu glauben, dass er jetzt den Täter oder die Täterin hat.
Aber ich muss eins sagen, so groß wie der große Poirot sein mag, diesmal, vielleicht war ich auch schon geschult vom letzten Film oder so, wusste ich schon an diesem Moment, wie es gewesen sein kann oder wer oder was oder wie. Also ich weiß nicht, ob es mir als Einzigen so ging, aber da dachte ich mir, Mensch, wäre das nicht ein Ding, wenn der und der und die und das irgendwie da die und tatsächlich, so war es dann auch.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du es auch gehabt oder hast du
lustigerweise ging es mir hier auch so und ich bin normalerweise niemand, der bis 5 Minuten vor Schluss auch nur eine Ahnung hat, wer es gewesen sein könnte. Ich bin normalerweise immer derjenige, der jedes Mal, wenn irgendwo so ein Hinweis fällt, denkt, ah, das muss ja gewesen sein. Und diesmal hatte ich tatsächlich, wie du, ab dem Moment recht. Was ja auch mal nett ist, aber vielleicht nicht unbedingt für den Film spricht.
Gleichzeitig kann man sich sagen, beim letzten Mal war halt der Mord im Orient Express war ein bisschen cleverer designt. Und hier, der war relativ billig, im Sinne von nicht billig, aber der war relativ straightforward. Das war jetzt nicht eine Massenverschwörung, in Anführungszeichen. Und vielleicht deswegen, dass ich mir dachte, okay, da so muss es auch sein. Und warum weiß es Poirot nicht, wenn ich es schon weiß, als Nicht-Meisterdetektiv aus Belgien. Das hatte ich mir so ein bisschen, jetzt nicht schlecht aufgestoßen oder so, aber das fand ich gut, aber es ist ja die Vorlage, da hat wahrscheinlich Christie selber es nicht besser geschrieben.
Ja, möglich. Ich habe nur gelesen, dass die fürs Drehbuch wohl den Roman verdichtet haben, also einige Figuren zusammengelegt haben.
Okay.
Das ursprüngliche Tableau war wohl größer, aber angeblich seien dafür einige von den Nebenfiguren gewachsen. Also davor war halt zwar mehr Leute, aber die hatten alle nichts zu tun. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es wie beim ersten Film auch nicht gelesen habe. Aber so war die Zusammenstellung schon okay. Nur, wie du schon sagst, es war irgendwie seltsam, dass selbst ich wusste, so wird es gewesen sein.
Und wir hatten recht.
Und wir hatten recht, genau. Und um den Dreh rum, also wenn das passiert, dieser Mord und diese eigentliche Ermittlung richtig losgeht, ist der halbe Film halt auch schon rum. Das fand ich auch faszinierend, dass es gefühlt war es beim Mord im Orient Express mehr Ermittlung und weniger drumrum. Kann ich jetzt im Verhältnis nicht mehr beurteilen, weil ich ihn natürlich nicht nochmal geguckt habe, aber ja, es war hier viel mehr Guck mal, wir sind in Ägypten und was auch nett
das,
war.
Ja, das und aber auch zu sagen, guck mal, wir können mehr als eine Person umbringen, gleichzeitig auch, ne?
Auch das, ja. Genau, weiter würde ich hier tatsächlich auch gar nicht gehen wollen, weil vermutlich auch jeder andere mitkriegen wird, wie es gelaufen ist. Ich möchte aber noch gerne über die Besetzung kurz sprechen im Verhältnis zum ersten Film, weil ich damals ja bei der, bei unserer letzten Folge erzählt habe, als dann die ganzen Figuren aufgetaucht sind, oh, guck mal, den Schauspieler haben sie und den haben sie, Wahnsinn. Und hier war es eher so, dass ich bei zwei Leuten gedacht habe, irgendwoher kenne ich den. Also mal abgesehen von Gal Gadot, okay, und Kenneth Branagh. Und ja, komm, die anderen und aber
auch
alle
hier
nicht
Disney Plus
kannte.
Jürgen hier, Wakanda und so weiter, die kannst du doch auch wohl, oder nicht?
Was?
Die Wakanda-Schwester.
Ja, die ist mir zum Beispiel, das war so ein Ding, wo kenne ich die her? Genau.
Okay.
Dann hatte ich dasselbe mit der aus Game of Thrones, der Yvette hieß die da, glaube ich. Die Schauspielerin
habe ich ja nie gesehen, von daher
ewig nicht erkannt. Habe dann irgendwann gegoogelt, woher kenne ich die verdammt nochmal? Ich kenne dieses Gesicht. Und ich war wirklich von den Socken, als ich nachgeguckt habe, wer den Ex-Verlobten gespielt hat. Das ist Russell Brand.
Den hast du nicht erkannt? Bitte.
Den habe ich nicht. Bitte. Also ich habe ich habe da gesessen und gedacht, ich kenne den Typen, aber ja, woher? Und ich habe einfach wirklich den halben Film gebraucht, bis ich gedacht habe, das gibt's doch nicht, weil ich habe ihn zum ersten Mal als ernsthaften Menschen erlebt. Also sonst, egal wo der auftaucht, ist er halt diese überdrehte Clown mit Gesichtsgrimassen und dem ganzen Körper ist ständig in Bewegung. Und hier hat er wirklich gut gespielt.
da musst du mal seinen Podcast hier anhören oder seine Videos. Also ist er auch durchaus ernster. Da macht er vielleicht ein paar verzerrte Gesichter und so, aber da ist er schon ernster als in seinen Filmen und so.
Okay,
aber du hast doch hoffentlich Annette Bening erkannt, oder nicht?
Annette Bening ist, warte mal, welche ist das? Nee, siehst du mal, die habe ich nicht erkannt.
Mann. Du bist der Filmfuchs hier, du, und ich bin hier nur so ein Serienmeister.
Ja. Guck mal, die hat in Miami Vice zum Beispiel mitgespielt, lese ich hier gerade. Sonst, nö. Was könnte ich denn mit der gesehen haben? Captain Marvel, natürlich. Mars Attacks habe ich zwar gesehen, aber nicht mehr besonders viele Erinnerungen dran, weil ich einer der wenigen Menschen bin, der den Film nicht gut fand.
Aber ihren Mann kennst du doch, oder nicht?
Das ist... Nein, weiß ich jetzt nicht.
Fängt mit W an und hört mit B auf.
Was?
Warren Beatty.
Ah, okay.
Wenn ich jetzt keine ganz großen Lügen erzähle.
Doch, stimmt. Sie ist in zweiter Ehe seit 1992 mit Warren Beatty verheiratet. Heide Witzke. Okay, nee, also ich kannte das Gesicht, aber ich muss zugeben, ich habe die nicht wiedererkannt, nein. Was aber nicht gegen die Besetzung jetzt gerade bei dem Film sprechen soll, um Himmels Willen. Nur war es halt nicht wie beim letzten, ach guck mal, hier und zack und die holen wir auch noch aus dem Hut. Sondern es waren halt viele dabei, die einfach spielen können, wo du aber nicht direkt fünf Rollen in Verbindung mit denen hast.
Oder du hast die schon mal gesehen, aber hast so viele Marvel-Filme gesehen, dass du nicht mal die Schwester vom Chef von Wakanda erkennen kannst.
Genau.
Nett fand ich den Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber da sagt jemand, he accuses everyone of murder. Dann sagt dann Poirot, it is a problem, I admit. Das fand ich nett im Englischen.
Das haben sie im Deutschen, ich krieg den Satz nicht mehr hin, aber sie haben es, glaube ich, 1:1 so übersetzt. Ja. Das war schon schön.
It is a problem, I admit. so wie wir halt auch die Origin-Story haben des Bartes, sehen wir ja nochmal eine Post-Story um den Bart oder so. Und da denke ich mir halt, okay, kann man machen. Auf einmal sind wieder das Haupt voller Wunden da, Haupt voll blutenden Wunden, wo ich sage, okay, die waren wohl scheinbar auch irgendwo da. Okay, interessant. Aber ich weiß nicht ganz genau, was ich von Hercule Poirot als liebeskrankem Detektiv halten soll irgendwie.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Ich habe mich vor allem gefragt, weil es am Ende der eigentlichen Story ja schon so klang, als ob das nichts werden kann. Warum sie dann diesen Nachklapp noch gemacht haben, der ja letzten Endes, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten, ist nochmal schön inszeniert, aber da passiert ja nichts, außer eben, dass du den dann noch ohne Bart siehst.
Richtig, bei einer Generalprobe oder was auch immer da war.
Ja,
ne?
Genau.
War ja noch nicht mal abends mitlaufendem, rauschendem Publikum.
Ja, und von daher mal gucken, ob das im nächsten Film weitergeführt wird, aber ich wäre glücklicher gewesen, wenn das nicht dabei gewesen wäre.
Was denkst du?
Im Vergleich zum Vorgänger auf jeden Fall schlechter.
Ja, auf jeden Fall schlechter.
Hat auch wieder tolle Schauwerte. An den Schauspielern, wie gesagt, gab es auch nichts zu meckern, aber die Geschichte fand ich einfach nicht, die war nicht tragfähig auf die Laufzeit, meiner Meinung nach.
So ein bisschen wie irgendwie ein deutscher Vorabendkrimi auf 2 Stunden aufgeblasen, muss ich sagen.
Ja.
Oder die Traumschiff-Krimi-Story auf 2 Stunden aufgeblasen, vielleicht noch so aufs.
Ja.
Weil hätte man es doch, aber gut, wir kennen das Buch nicht halt, ne? Vielleicht ist ein Buch ein bisschen mysteriöser, aber sicherlich hat irgendjemand irgendwie ein Motiv, aber dann auch wieder nicht. Im letzten Film hätte jeder ein Motiv haben können. Und hier, ja, jetzt ist hier der Anwalt, tritt der greift vielleicht mal zu sehr in die Kasse rein oder greift nicht in die Kasse rein. Du hast denn den Verlobten, warum ist der auf einmal dabei oder so bei der Reise? Okay, aber will der jetzt sie abschießen oder so? Wenn der Verlobte war, so Sachen halt, also, oder es war ja ein bisschen invers. Im letzten Film war es so, dass wir, das haben wir glaube ich auch erzählt, das kann man auch erzählen, dass irgendwie jeder eine Verbindung hatte mit Johnny Depp, die sich im Laufe des Films ergeben hat. Und hier war halt schon zu Anfang alles völlig offen, offene Karten gespielt, jeder hat eine Verbindung zu den beiden.
Ja.
Und okay, sicher auch nicht schlecht, die Variante mal zu machen. Ja, aber irgendwie kam für mich da jetzt nicht so die große Spannung auf. Ich habe mich mehr erfreut am Umfeld Ägypten und London und Alexandrien, keine Ahnung, Kairo, wo sie waren, als jetzt der Geschichte gebannt zu folgen oder so.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Und wenn dann noch mehr Leute irgendwie im Gefrierschrank oder im Kühlfach der bordeigenen Küche gelandet sind, okay. Aber auch da erschien es mir fast beliebig. Okay, jetzt ist wieder einer mehr im Eisfach. Okay, aber hätte es sein müssen oder so, weiß, was ich meine. Oder ging oder ja, aber so lag mir auch dann keiner am Herzen, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, oh, ist ja schlimm, jetzt liegt wieder einer im Eisfach irgendwie. Also das war jetzt nicht so, als wenn sie einen liebgewonnenen Charakter nach einer 7 Staffel dauernden Serie in der letzten Folge abservieren oder so.
Na.
Hallo Voyager.
Ja. Nee. Ich würde aber vorschlagen, wir gucken uns den dritten Film trotzdem noch an.
Bis ja, natürlich. Mal. Natürlich.
Eben The Haunting in Venice.
Ein Spuk in Venedig.
Genau. Ich habe mal nachgeguckt.
Ja.
Ich glaube, der Roman hieß nämlich ursprünglich anders. Im Deutschen hieß der Roman Die Schneewittchenparty.
Okay.
Vielleicht ist es nicht schlecht, dass sie den Titel dann nicht übernommen haben.
Ich sage nur And Then There Were 10. Ne? Also nein, ich weiß gar nicht, wie war die Nummer gewesen.
Ich glaube 10. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Ja.
Da war die Urfassung nicht ganz koscher. Ich erzähle das dir, glaube ich, mal off.
Ich kenne den Originaltitel. Aber Schneewittchenparty, naja, egal. Also Haunting in Venice. Wir werden also diesmal auch wieder in Assassin's Creed und in James Bond Gefilde kommen.
Richtig, immerhin zwei große Franchises, Rahmenhandlungsgebiete, die uns beide am Herzen liegen. Also so schlecht kann es gar nicht werden.
Korrekt, dann sind wir hier durch.
Ich glaube ja, wenn du nicht noch Weisheiten aus 80 Folgen auf Topic beizusteuern hast, dann sind wir in der Tat fertig.
Nein, alles gut.
Wer bisher durchgehalten hat, sei herzlich eingeladen, wieder mal einen Kommentar zu hinterlassen,
um sehr uns gerne,
beiden zu sagen, machen wir es noch mit oder ohne Beteiligung der Weltöffentlichkeit? Hört es jemand an? Wenn ja, prima. Wenn nicht, warum nicht? Was können wir ändern, wenn es keiner mehr anhört? Oder wenn und so weiter und so fort. Oder wenn auch nochmal geworben werden muss mit dem Button Ask Me About. Das klappt so nicht. Auch okay. Aber nur mal kurz ein Lebenszeichen geben.
Genau.
Dann geht es uns gleich viel besser. Oder vielleicht auch Urlaub gerade. Man weiß es auch nicht ganz genau. Abrichter war ja noch irgendwie in Italien selber gewesen. Der ist entschuldigt. Vielleicht kriegen wir auch nochmal ganz spontan in der nächsten Woche, eineinhalb Wochen, zwei Wochen hier unser legendäres Ruhrgebietspizza-Essen hin.
Ja.
Gucken wir mal.
Plant ihr mal und dann kann ich gucken, ob ich da Zeit habe oder nicht. Also an mir soll es jetzt nicht scheitern. Guckt ihr mal und wenn es geht, super. Ansonsten halt nicht.
Ja. Ja, fein.
Jo.
Dann würde ich sagen, Grüße gehen raus in den Süden.
Dankeschön. Viel und Spaß da oben noch im Norden.
Vielen Dank. Im Land, wo die Sonne erst um 21.34 Uhr untergeht. Spektakulär genug.
Ja, da sind wir jetzt lange drüber. Und morgen darf ich wieder in dieses Büro. Heute habe ich hier noch Homeoffice machen dürfen, weil ich Spätschicht hatte, also von 10 bis 19 Uhr am Telefon war. Uff. Und das war dann ganz praktisch, weil mein Töchterlein heute die Weisheitszähne rausbekommen hat.
Oha.
Alle anderen ja auch noch in Ferien sind und entsprechend wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie das hier funktioniert hätte, wenn ich im Büro gewesen wäre und meine Frau mit Emma unterwegs wäre. Wer hätte sich, also war schon gut so. Und entsprechend morgen dann mal schauen, was alles auf meinem Schreibtisch lagert. An Mails war es heute schon mal nicht so schlimm, was ich aufgesammelt hatte.
Oder anrufen. Hast du heute Bücher verkauft?
Ich habe heute verdammt viele Bücher verkauft.
Sehr schön.
Ja, also so langsam beginnt die Schulbuchzeit, was gut ist, weil wir ja eigentlich von Schulbuch und von Weihnachten leben. Jetzt rein vom Umsatz her, der Rest des Jahres ist, naja. Und entsprechend bin ich froh, wenn die Zeit losgeht, aber es ist natürlich auch, ja, gut, hallo, ich hätte da 10 Bücher, ich habe hier die ISBN, ist jetzt kein herausfordernder Job, aber dafür gibt es zwischendrin dann immer wieder andere Telefonate. Mir hat heute eine ältere Dame noch ihren Traum erzählt, den sie gehabt hat von Elke Heidenreich, die morgen bei uns eine Lesung hält.
Spannend.
Und ja, ich möchte den Traum jetzt nicht erzählen, aber also war jetzt.
Nee, aber kommst du hin zu Elke Heidenreich? Kannst du mithören ein bisschen, wenn die eine Lesung hält, oder bist du im Büro gefangen?
Nee, die kommt ja erst abends. Und da bin ich schon längst wieder zu Hause, beziehungsweise hole ich Felix von der Uni ab, weil kein Bus mehr fährt. Aber ich habe sie früher ab und zu kennengelernt, als ich noch in der Musikabteilung war. Die ist ja Klassikhörerin aus Leidenschaft und kam dann öfters um 7 Uhr runter, wenn wir den Laden dicht gemacht haben, bevor wir dann um 7:30 die Leute reingelassen haben, und hat sich dann nochmal eine halbe Stunde mit mir über Klassik unterhalten und sich von mir Sachen empfehlen lassen.
Sehr schön.
Die habe ich öfters getroffen. Das war echt immer total nett. Eine total nette Frau. Ja. Von daher 70, muss ich jetzt
70 ist sie geworden, oder? Wie alt bitte? Ist sie jetzt? 70? Die 70 geworden, meine ich.
Sie ist älter geworden, ehrlich gesagt. Ich möchte sie jetzt nicht älter machen, als sie ist, aber lass mich gerade mal gucken.
70? Aber keine 80, oder?
81.
Nein, hör auf. Elke Heidenreich ist 81.
Ja.
Mann. Na gut, sie hat Comedy gemacht zur Olympiade in L.A. Und das ist 40 Jahre her. Da war sie schon 41. Mann. Hat sie immer gesungen? Richard und das Mädel hat sie gesungen.
Ihr letztes Buch heißt jetzt Altern. Also sie hat gemeint, naja gut, sie wollte nie ein Buch über das Altern schreiben, aber jetzt, damals war sie 80, als es rauskam, hat sie gemeint, jetzt so langsam könnte sie selbst sie sagen, okay, jetzt kann auch ich mal über dieses Thema schreiben. Ja.
Es gab neulich ein Konzert von Westernhagen. Westernhagen ist auch schon 75 geworden.
Ja.
Der sieht aber noch nicht aus wie 75. Der könnte auch 50 sein, wenn du siehst auf der Bühne. Nee, wirklich. Also der hat sich für 75 ziemlich gut gehalten.
Das denke ich bei vielen Leuten, die da irgendwo auf der Bühne rumfuhrwerken. Also ich habe letztens einen Ausschnitt noch gesehen von Mick Jagger zusammen mit Taylor Swift auf der Bühne. Und die weniger agile Person auf der Bühne war Taylor Swift.
Ganz klar, ja.
Das ist der Hammer. Und ich meine, bei dem, ja gut, der ist wahrscheinlich raucht und sauft er seit Jahrzehnten nicht mehr oder was er sonst noch so an Drogen nimmt. Aber was die in den 60er, 70er Jahren alles zu sich genommen haben, ist es ein Wunder, dass der so fit da oben irgendwo rumturnen kann.
Ja, ja.
Also sei ihnen allen gegönnt, um Himmels Gottes Willen. Von daher, ich werde nicht so aussehen und so fit sein, würde ich in meinem Alter.
Keith Richards wird uns alle überleben, weißt du ja.
Ja.
Der wird seine Kinder beerben.
Ja, wahrscheinlich. Gut.
Herrlich. Bis dahin sind noch ein paar Tage hin. Auch wenn wir heute schon 80 geworden sind, so richtig 80 werden wir erst in ein paar Jährchen.
Richtig.
Und damit wir auch so alt werden, hilft eins, viel schlafen. Da, wie Peter Lustig sagt, abschalten und wir quatschen und in 2 Wochen wieder.
Genau.
Oder hören uns 2 Wochen wieder.
Unbedingt. Bis dahin.
Alles Gute. Tschüss.